Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
Herr Hammes, es ist wirklich bald, wenn wir hier auf unseren Kalender gucken, schon wieder so weit, dass wir die Fernsehzeitschriften kaufen müssen. Und Sie wissen Bescheid, es ist bald Dezember, am Wochenende, ist der erste.
Ach ja.
Ja.
Also ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, ich bin der Meinung, zwischen November und Dezember müssten wir noch einen Monat einführen und der ist frei für alles.
Ja, das handhabe ich eh schon seit geraumer Zeit so, wenn es möglich ist, ja. Von daher kennen Sie das ganz recht.
Das liegt der aktuellen Regierung noch vor, vielleicht kriegt man es noch durchgeboxt vor den nächsten Wahlen.
Vielleicht kriegst du ansonsten noch Dieter Bohlen für uns durchgeboxt.
Ach du liebe Zeit. Habe
ich das heute gelesen? Ich dachte wirklich, es ist ein Gag. Ohne
also,
Quatsch.
Ja, für die Nicht-Eingeweihten. Dieter Bohlen hat gegenüber der Presse, ich nehme an Bild, keine Ahnung.
Bild, ja, natürlich.
Gesagt, ich wäre gern, mega, ich wäre gern der Elon Musk für Friedrich Merz. Also das, was Musk ist für Trump. Und aktuell glaube ich ja persönlich, dass Musk Trump vor allen Dingen auf den Sack geht, weil er sich nicht verpisst. Aber unabhängig davon, das ist das fleischgewordene deutsche Punkt-Punkt-Punkt-Meme. Und dann auch noch ein Beispiel genommen an zwei absoluten Unsympathen. Also nicht schlecht, Herr Bohlen.
Oh Gott. Kann ja nicht ganz so doof sein, wenn er 300 Milliarden Dollar auf dem Konto hat. Ja.
Da muss man auch was leisten. Halsmaul.
Ich habe einen Deal am Wickel. Da kriegt man 300 Milliarden Dollar.
Also,
es ist wirklich alles nur noch lächerlich.
Ja, da fängt hinter mir auf einmal eine Flagge zu wehen in tiefrot. Also das ist wirklich alles sehr, sehr anstrengend gerade.
Oh, unfassbar, unfassbar. Dann auch noch diese Vergleiche. Naja. Und dann noch andere Meldung. Ich habe es Ihnen vorhin schon bei Threads geschrieben, dass Thomas Gottschalk und Mike Krüger ihren Podcast einstellen, den es ja bei RTL Plus gab, die Supernasen. 1,5 Jahre haben sie durchgehalten und der Anlass ist, dass Thomas Gottschalk sich mal wieder irgendwie unbedacht geäußert hat und sich entschuldigen musste, nachdem es einen Shitstorm gab. In dem Fall über Maite Kelly. Ja. Ging wohl auch in Richtung Bodyshaming und hat gesagt, ach hier...
Sie haben es aber auch falsch verstanden. Sie haben den Podcast jetzt beendet, um Shitstorms vorzubeugen.
Genau.
Wir canceln uns schnell selber.
Richtig.
Weil wir das dürfen ja nichts mehr sagen.
Ne, hat's ja schon gesagt.
Ich weiß, das ist ja der Punkt.
Kann man ja auch machen, den Gag. Muss man dann halt so stehen, ob scheiße oder nicht, bewerten andere. Und aber das ist mal wieder so dieses, dieses Thomas Gottschalk gehen, nee, da greifen mich 100 Leute gerade an bei Twitter oder auf Insta. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ihr verdient mich gar nicht. So, also stemme das Ding ein, Mike. Aber ich hätte gerne noch 100 Folgen gemacht. Fresse, wir machen es nicht mehr. Zwei Folgen gibt es noch. Und die große Frage, warum wir das jetzt hier kurz erwähnen, ist wir haben damals vor 1,5 Jahren gesagt, ach, wir geben dem Podcast XX Folgen. Und es war so ein bisschen das interne Rennen zwischen uns beiden.
Ja.
Und Sie haben recherchiert. Was habe ich denn gesagt? Wie viele Folgen stehen die beiden durch?
Wenn ich die Grafik von Zotentipp, liebe Grüße, ich musste da auch relativ weit zurückgehen, das ist alles schon sehr lange her.
1,5 Jahre.
Auf jeden Fall lief das Rennen lief aber länger. Ne? Aber die letzte Grafik war, dass natürlich mein Tipp, das waren 20 Folgen, überholt worden ist und hat Zotentipp das Rennen eingestellt, wo ich immer bin, ja, habe ich ja für immer gewonnen, ich liege ja näher dran. Okay. Sie hatten, glaube ich, 17 oder 15, irgendwie sowas.
Ich guck mal, wie viel sind inzwischen.
Ja, also ich denke, es sind jetzt über 30 oder sowas. Aber ich habe halt gedacht, man hätte damals so staffelweise Verträge ausgehandelt, dass das immer so 10 Folgen sind. Das wäre für mich logisch gewesen. Deswegen kam ich auf 20.
Ah, die haben es nicht durchnummeriert, das ist natürlich immer doof. Ne?
Da muss man im Podcatcher irgendwie unten gucken, wie viele Folgen veröffentlicht sind da. Das ist immer nur grob richtig natürlich. Aber es spielt auch keine Rolle. Sie haben länger durchgehalten, als wir beide gedacht hätten. Aber es ist nicht so geendet, wie ich gedacht hätte auch. Aber wir werden im Kommentarbereich, wir haben noch einen Kommentar dazu bekommen, der von jemandem, der es auch gehört hat. Ja, also der den Podcast gehört hat. Mhm. Bevor wir hier rumorakeln, was da vielleicht los war, verlassen wir uns da vielleicht auch ein bisschen auf unsere Hörer.
Ich habe jetzt mal grob durchgezählt und komme auf 40 aktuell.
Oh. Respektabel. Okay. Also rein von den Zahlen her absolut respektabel.
Definitiv. Ich dachte wirklich so, die Anekdoten sind nach 3 Folgen durch und dann haben wir noch ein paar draufgelegt.
Ich verweise nochmal auf den Kommentar. Wir können ihn auch jetzt vorziehen, wenn Sie möchten.
Wo kommen wir denn da hin?
Ja.
Also Das ist meine einzige Struktur im Leben, die ich habe. Also
man muss jetzt für die HörerInnen auch sagen, Herr Körber hat auch, ich kann heute nicht die Jingles einspielen, weil mein Mischpult aus der Reparatur zurück ist. Ich muss das noch draufladen. Deswegen kommt das im Schnitt rein und Ihnen fehlt bestimmt auch schon diese Aktivierung vom Sound.
Ja, ja, das Musikbett, das irgendwann ausläuft und ich weiß, okay, jetzt langsam mal die Fresse halten.
Ich glaube es ja jetzt.
Ja, gut, dann mache ich es jetzt einfach. Hauen Sie den Jingle rein, bitte.
Also hau ich jetzt hier auf die Taste und sage, Fernsehen.
Der Fernsehgott hat es heute mal wieder gut gemeint. Kurz vor unserer Aufzeichnung flattern hier nochmal die heißen News rein, die uns alle interessieren, wegen denen wir hier sind.
Yes.
Und weil manchmal, also ich habe vorgestern damit begonnen, schon mal so die Themenlage zu checken, schon mal so ein bisschen vorzugreifen, weil letzte Woche haben wir bei Ihnen noch von Angesicht zu Angesicht produziert. Mhm. Sind wir ehrlich, das war auch eine Folge, die hätten wir uns theoretisch auch noch ein paar Tage schenken können.
Inhaltlich ja, aber sie waren halt da und es war auch schön, das mal wieder so zu machen.
Absolut. Und wir haben es ja trotzdem irgendwie gefüllt, kriegen wir ja immerhin.
Eben.
Und vor zwei Tagen dachte ich noch so, ich kann das alles nicht, ich weiß nicht, will. Es passiert gerade zu wenig. Warum? Wo Themen? Und deshalb war ich heute ganz glücklich, dass, darauf ist Verlass, die Bild-Zeitung über die ersten Dschungelcamper 2025 spekuliert. Und das war für mich zum einen so eine Aktivierung, dass ich weiß, okay, das Jahr ist wirklich fast zu Ende.
Weihnachtszeit ist jetzt, die erste Dschungelcamp-Meldung heißt, bald brauche ich einen Adventskranz.
Ja, das wäre auch mal RTL, geile Idee, ein Adventskalender mit den Namen. Also dass man, klar, es sind keine 24 Camper, aber 12 dann, also die für die letzten zwei Wochen, dass man den vielleicht als Aussand nochmal rausschickt, wo man jeden Tag dann öffnet, aber wahrscheinlich wird Watson einfach die ganzen Türchen auf einmal aufreißen und dann einen Artikel zumachen. Das wird natürlich auch nichts bringen.
Watson, auch ein großes Thema, über das wir hier nicht reden, glaube ich.
Watson?
Ja, ja.
Wieso ist das ein großes Thema?
Das sage ich jetzt nicht. Habe ich doch gesagt, das sage ich jetzt nicht.
Ach so, okay. Gibt's da? Müssen Sie mir
sagen. Ich glaube, alle Nachrichten zu Watson sind sehr, sehr alt, die da irgendwie wirklich interessant waren. Ist vielleicht jetzt alles super, keine Ahnung.
Ach so, ich dachte, die Nachrichten auf Watson sind sehr, sehr alt.
Das kann ich nicht sagen. Ich surf da nicht. Aber
das sind halt Clickbait-Artikel. Aber
von Watson nehme ich halt nur so Dinge wahr über, oh je, was eine Seite und dann bitte hier einsetzen. Und Werbung, die ich dieses Jahr um den Düsseldorfer und Kölner Hauptbahnhof, als ich auf der Gamescom war, gesehen habe. Diese ganze Watson-Werbung von jugendlichen Leuten, die Watson lesen. Ich so, jugendliche Leute gehen auf TikTok, Leute, wirklich. Also bitte.
Nee, das sind Nachrichten für junge Leute.
Junge Leute, 35 plus.
Naja, je nach Betrachtungsweise.
Ja,
fragen Sie mal Thomas Gottschalk. So, egal. Bild-Zeitung hat Dschungelcamper rausgehauen und wie schon gesagt, erstes Merkmal für mich, Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Zweites Ding, oh geil, freue ich mich tatsächlich schon wieder drauf, weil im Januar geht's weiter und die Erinnerungen, die sind natürlich noch sehr präsent für mich, für Sie, für uns alle, weil der Sommerdschungel ja noch dazwischen war dieses Jahr. Und deshalb ist das so, das ging doch gefühlt erst vor zwei Monaten zu Ende, aber jetzt kommt ja wieder das richtige Camp, live aus Australien und ich hau jetzt einfach die Namen raus. Dann können wir schon mal ein bisschen bewerten. Drei sind es.
Oh, drei, das geht ja, puh, wenn ich schon wieder ein bisschen
entspannter. Ja, wir starten ja entspannt ins Dschungeljahr. Also, da haben wir zum einen Nina Bott.
Irgendwas sagt mir das.
Mhm,
Moderatorin?
Nee, also ja, hat sie auch mal gemacht, aber nicht im eigentlichen Sinne.
GZSZ wäre jetzt mein nächster Tipp. Ja.
Korrekt.
Und zwar noch eine Generation, die ich mitbekommen habe.
Ja.
Sehr viel TV-Spielfilm-Cover, glaube ich.
Mit Nina Bott sind wir alle groß geworden bei GZSZ. Und dann bleiben wir im GZSZ-Kosmos. Timur Ülker sagt mir auch irgendwas. Ich habe aber gerade kein Gesicht vor Augen. Ich google den auch jetzt mal schnell.
Ich bin gerade immer noch bei Nina Bott, weil die macht ja sehr viel. Deswegen bin ich gerade so, warum haben wir das so schnell abgehakt?
Ach so, ja, bitte. Bitte.
Also ich bin noch gerade am rausfinden, was das hier ist, genau, weil sie das bis heute macht anscheinend. Vielleicht irrt sich da aber auch diese Wikipedia. Warum ist die englische Wikipedia hier besser als die deutsche? Vielleicht haben sie da was verwechselt. Ich glaube, das ist wirklich, da hat die Wikipedia einfach einen Fehler gemacht. Bin ich mir relativ sicher. Es sei denn, es ist eine Synchronrolle für sie, das kann natürlich sein.
Klären Sie uns auf.
Nee, geht hier um Dan Versus und das ist eine animierte Serie und die, von der ich noch nie gehört habe, die aber schon sehr lange läuft. oder was heißt sehr lange, das ist einfach ein Fehler in der Wikipedia. Also vielleicht hat sie da eine deutsche Stimme gesprochen, aber da steht, bei ihr steht einfach von 2000 sowieso bis heute, aber die Sendung gab es nur bis 2013. Das ist ein bisschen verwirrend alles. Okay, deswegen haken wir das als Fehler ab und das kommt eben mal vor. Aber sie hat, um das vielleicht einfach zu sagen, seit GZSZ natürlich, das war 97, wo sie da angefangen hat, sehr, sehr viel schon gemacht. Traumschiff, Soko Stuttgart, Alarm für Cobra 11, Rosamunde Pilcher, also alles abgehakt, was man so spielen kann.
Verbotene Liebe, alles was zählt. Dann hat sie auch mal moderiert, irgendwie so eine Hausumbaushow für Sat.1. War leider ein Flop. Wie ist das denn? House Rules?
Ich sehe es gerade nicht, weil ich glaube, dass hier
steht nicht mehr in der Wikipedia.
Ja, steht nicht mehr drin. Aber wir haben ja auch Grill den Hänsler, zwei Episoden. Genial daneben war sie einmal mit dabei. Also auf deutschen TV-Bildschirmen zu Hause eigentlich.
Ja. Gut. War das jetzt ausführlich?
Ich glaube, es war ausführlich genug. Ich dachte, bei drei Namen kann man halt ein bisschen was machen. Außerdem weiß ich, dass der Filmbereich heute sehr kurz wird. Wie war der zweite Name?
Timur Ülker.
Ülker, ja.
Ülker, auch von GZSZ. Allerdings, ich habe mir gerade jetzt Fotos angeguckt. Nee, sagt mir doch nichts. Der Name, irgendwo habe ich den Namen schon mal gelesen. Wo könnte ich den gelesen haben? Bei GZSZ nicht, weil da ist er erst seit 2018.
Adam sucht Eva habe ich irgendwie vorgeschlagen bekommen. Ist das denkbar? Ich gucke mal kurz in die Wikipedia rein. Kann also sein. Köln 50667, Adam sucht Eva, Promis im Paradies 2017. Gute Zeiten, schlechte Zeiten seit 2018. 2019 Cobra 11. Let's Dance 2022 und 2024 Die Passion.
Ja, da haben wir eben bestimmt
Die Passion.
Die Passion?
Ja, 2024.
Kommt die eigentlich nächstes Jahr wieder?
Ja, aber nicht mit Gottschalk. mal gucken. Und macht halt auch Musik, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Okay.
Zuletzt mit dem Song Autoscooter 2022.
Hyper.
Ein Autoscooter.
Ach so, schade. Hat auch bei Aktenzeichen XY 2018 mitgespielt. Okay.
Ja, finde ich auch total spannend.
Crazy. Gut, und dann haben wir noch einen dritten Namen, den muss ich zumindest nicht googeln. Sie kann sein, ja, kann sein, nein. Jelitz Kotsch.
Wie schreibt sich der Nachname?
K-O-C.
K-O-C, das nicht K-I-Z. Ah, hier haben wir es. Reality-TV-Nehmerin und Influencerin. So, was haben wir hier? Bachelor seit 2018, also 2018 der Bachelor, dann Bachelor in Paradise, Ausbildungsberuf, Reality-TV.
Okay. Alles hat sie durch, hat Promi Big Brother 2023 gewonnen, The 50, Kampf der Reality Stars, Love Island VIP, Sommerhaus der Stars, also wirklich alles.
Prominent was, getrennt, also
alles, Splash. Ja, da ist sie jetzt, glaube ich, dabei. Ich glaube, es kam jetzt erst raus.
Das ja, stimmt, 2025. Und hier Splash, das Promi-Pool-Quiz, ich finde den Titel so schön. Also da könnte ja, also wirklich Idee, Hugo Egon Balder, Moderation.
Plitsch, platsch, jetzt werden die Promis nass.
Jürgen Drews macht die Moderation.
Also, na, der, ich glaube, der macht leider keine Moderation mehr. Gute Besserung auf jeden Fall. Also der ist ja schwer krank leider.
Ach so, das tut mir wirklich leid, ja.
Also schon seit längerer Zeit. Ich habe heute witzigerweise irgendwie einen Artikel dazu gelesen. Seine Tochter hat sich irgendwie zu seinem Zustand geäußert.
Ja, hat vor 2 Jahren seine Karriere beendet aus gesundheitlichen Gründen. Okay, dann muss ich das mehr abspeichern im Kopf, aber das hatten wir hier auch nicht thematisiert bisher.
Nee, aber man kann ja durchaus sagen, wir hätten gerne, dass Jürgen Drews das moderiert.
Ja, also es hätte sehr gut gepasst, finde ich. Und vom Titel her mit Splash, Ausrufezeichen, muss ich natürlich an Hugo Egon Balder denken mit Peng, die Western-Show etc. pp. Entsprechend hat das Sinn ergeben.
Das war auch legendär damals, als Hugo Egon Balder sich einfach diese 50 Titel im Titelschutzanzeige gesichert hat. Ohne Rücksicht auf Verlust. Hugo,
wir haben noch Sendefläche für die nächsten 10 Jahre. Ja, super. Ich hab ein Wörterbuch.
Ich habe noch Kontingent beim Titelschutz. Nein, ich glaube, es war nicht Hugo Egon Balder persönlich, aber man kann sich vorstellen, dass er da einfach mal seine Sammlung aus dem Notizbuch rübergeschickt hat. Also das jedenfalls die ersten Namen und ja.
Wir sind sehr, also es ist noch nicht spektakulär, wir sind noch nicht nah genug dran, glaube ich.
Nee, ich hatte nur die kurze Gedenkpause, weil ich hier nur gerade lese, ob das auch noch ein vierter Name ist. Ja, also RTL.de hat wohl auf der eigenen Website auch so eine Gerüchteküche, über wen spekuliert wird. Und da liest man wohl auch noch den Schauspieler Lars Steinhöfel als möglichen Dschungelcamper. Aber da widerspricht die Bild. Also die Bild widerspricht RTL.de. Der sagt, nee, der ist nicht dabei.
Höfel, ne?
Ja, Steinhöfel mit F.
Was haben wir denn da? Ich finde, der erste Satz ist verwirrend, finde ich, in Wikipedia. Hat einen Realschulabschluss und besuchte bis zum Schulabbruch das Hans- und Hilde-Koppi-Gymnasium. Und dann holte Abitur am Abendgymnasium Köln nach. Das ist für so einen Darsteller ein bisschen komisch. Das ist Schauspieler nämlich.
Unter uns.
Unter anderem.
Gut.
Gut gekontert. Aber auch 2021 Sommerhaus der Stars. Ich glaube, es hat angefangen mit das perfekte Promi-Dinner hier 2013.
Da hat vieles angefangen bei den Promis.
Ja. Dann schon Grill den Hänsler, mein Mann kann. Also auch schon bei einigen Sachen mit dabei.
Na gut, wir warten ab auf jeden Fall. Aber wenn die Bild sagt, er ist nicht dabei, dann wird es stimmen. Was weiß RTL schon. Wir kommen zu einer nächsten Sendung, wo es auch um Promis geht. Nämlich, wir haben es hier schon mal angekündigt, wahrscheinlich im Sommer bei den Screenforce Days, das TV Total Promi Wrestling. Paar aufs Maul.
Ja, nein, warum? Also TV Total, das heißt ja auch in dem Fall, dass es nicht Raab ist.
Nee, also es ist mit Sebastian Puffpaff und das Ganze steigt am 7. Dezember, also wird das ausgestrahlt und, wird es produziert und ausgestrahlt wird es am 4. Januar, 20.15 Uhr, also direkt auf die Fresse im neuen Jahr, ne? Das.
Ja, gibt es da denn einen Namen oder mehr zum Konzept? Oder?
Naja, das Konzept ist, die studieren natürlich mit professionellen Wrestlern ihre Kämpfe ein. Und man muss ja sagen, Wrestling an sich, also meins ist es nicht mehr. Als Kind war ich da mal ganz verrückt. Mhm. Ich glaube, jeder hatte mal so diese Wrestling-Phase so in den 90ern mit Hulk Hogan und dem Undertaker. Das fand man irgendwie ganz lustig. Und ich erzähle ja auch immer bei jeder Gelegenheit meine Geschichte, dass mir die Sammelkarten, von denen ich irgendwie 200 Stück hatte, weiß ich nicht, gefühlt jedenfalls ein Riesenstapel, damit wurde ja bei uns auf dem Schulhof immer gedealt mit den WWF-Karten. War das damals die WWF?
Ja, früher war es die WWF, dann irgendwann nur noch die
WWE?
Ja, World Wrestling Entertainment oder WE, glaube ich, nur noch irgendwann mit zwei Buchstaben, weil WWF, die mit dem Panda, haben ja irgendwann die andere WWF erfolgreich verklagt, aber das hat irgendwie sehr, sehr lang gedauert.
Okay. Jedenfalls wurden die damals von, es war wirklich Grundschule noch, von unserem Klassenlehrer einkassiert und da mussten die Eltern dann persönlich hin und mussten die Karten auslösen, weil es gewaltverherrlichend war. Das waren damals noch die Probleme in den 90ern. Ne?
Ja. Heute gibt es die Arschbohrer-Challenge und damals das.
Naja. Will ich wissen, was die Arschbohrer-Challenge ist?
Ich kann es Ihnen erklären, wenn Sie möchten.
Also ich finde, der Titel sagt eigentlich schon relativ viel.
Es gibt ja auch verschiedene Interpretationen, wie man das umsetzt, aber es ist auf jeden Fall gefährlich und ich kann jedem nur davon abraten.
Mhm. Nee, lass das. Lass die Finger bei euch.
Wenn es nur die Finger wären, ne? So, machen wir weiter.
Okay, wow. Also, Promi-Wrestling, wer ist dabei? Natürlich Sebastian Puffpaff, der das Ganze mit initiiert. Er tritt an gegen Evil Jared.
Ja, okay. Das ist, der Mann ist für mich passend gesetzt hier. Das ist wirklich gut, ja.
Ja, und dann noch Evil Jared. Dann noch Fabian Hambüchen.
Okay.
Der trifft auf den Ninja Warrior-Gewinner René Casselli.
Also erwarten wir hier dann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Unterhaltungsshow und mehr Akrobatik, hoffe ich.
Ja, aber ich glaube, das schadet ja auch nicht.
Nö, überhaupt nicht. Also immer
sich bewegen zu können.
Ich hatte das Gespräch neulich noch, weil ich mit Holger Büschen, der ja Wrestling-Kommentator ist, gerade was aufzeichne regelmäßig, wo wir halt so abseits davon ein bisschen über Wrestling geredet haben. Und habe ich gesagt, naja, klar ist Wrestling fake, aber es ist ja nicht so, als würde die Person jetzt nicht gegen die Ringseile und auf die Matte geschmissen werden.
Ja, ja.
Also das passiert wirklich und das kann auch wehtun, das ist gefährlich und das ist körperlich eine stramme Leistung, die da abgeliefert wird. Deswegen ist es natürlich sinnvoll, dass da auch ein paar Leute dabei sind, die topfit sind.
Definitiv. Und ich ziehe da auch nach wie vor meinen Hut. Also ich kann es mir heute nicht mehr angucken, aber das ist wirklich einstudierte Meisterleistung und sportlich auch nicht zu vernachlässigen, was man da macht, weil wenn es schief geht, also es tut auch so bestimmt weh, jetzt nicht so weh, wie es dargestellt wird, aber kann halt auch mal was vielleicht daneben gehen, ne? Nicht so gut laufen. Also Das Risiko ist immer da. Und dann haben wir noch eine dritte Paarung, die hier genannt wird, nämlich der mehrfache Weltmeister und Paralympics-Zweite Matthias Meester. Der wird antreten gegen Simon Gose-Johann. Ich sag mal so von den Paarungen her schon nicht schlecht ausgewählt, ne?
Also
muss man sagen.
Simon Gose-Johann ist, glaube ich, jemand, der Wrestling sehr, sehr lebt in dem Moment. Und Matthias Meester ist einfach relativ klein. Das ist, glaube ich, das Einzige, weshalb er bei den Paralympics stattgefunden hat. Und das ist der Punkt. Also das ist das, was dann das Bild sein wird. Jemand, ich weiß nicht, hier steht jetzt natürlich seine Körpergröße nicht drin, aber trotzdem, das spielt keine Rolle. Simon Gose-Johann ist relativ groß, glaube ich, ein Stückchen größer als ich, so fast 1,90.
Sie waren ja mal im Kino zusammen.
Ja, ja, von weitem habe ich ihn noch gesehen. Also, aber ich glaube, er ist so 1,90 groß. Entweder fühlt er sich jetzt gebauchpinselt oder beleidigt, mal gucken. Aber das wird natürlich ein sehr absurdes Bild und ich glaube, das kann sehr witzig sein, ist natürlich ein bisschen grenzwertig, aber Matthias Meester hat ja auch keiner gezwungen, da mitzumachen. Also der freut sich, glaube ich, auch drauf. Und dann wird das bestimmt sehr witzige Bilder geben am Ende des Tages. Und mein Geld setze ich auf Matthias Meester.
Gut.
Der wird den Kampf gewinnen.
Kommentiert wird das Ganze von Sebastian Hackel und...
Das ist, aber nicht, ist das der Hackel-Schorsch dann?
Nein.
Das wäre so witzig, den würde ja keiner verstehen.
Das ist uns. Georg Hackel, bekanntlicherweise. Vielleicht ist es der Sohn, ich weiß nicht. Georg, aber ja, gucken Sie doch mal Sebastian Hackel, ob der irgendwie Wrestling-Kommentator ansonsten ist. Oder?
Das hier steht, dass er selber Wrestler ist. Passau geboren, Deutschland.
Also ist eher für die fachliche Komponente.
Ja, aber ich glaube, er hat auch schon im Fernsehen was gemacht. Das Problem ist, dass warum auch immer hängt mein Internet gerade auf der englischen Wikipedia fest. Und das ist dann ein bisschen unzufriedenstellend.
Sebastian Hackel.
Ja, genau. Das wird mir alles so vorgelesen. Ach, warum die deutsche Wikipedia keinen Dark Mode kann. Ich bin schon wieder erblindet gerade. Was haben wir denn hier? Wrestler und Fernsehmoderator. Also macht eh schon beides. Okay. Kommentiert aktuell Mixed Martial Arts für The Zone oder wie wir Fachkräfte sagen.
Datsen.
Nur den ganzen Datsen. So.
Es gibt auch diesen neuen Sport-Streaming-Dingsbums, dieses DYN, wo ich auch lange nicht wusste, was es heißt. Ja, was? Dein soll es heißen. Also dein, nicht mein, sondern dein. Hört auf mit dem Scheißen.
Wirklich. Also, der Sender, den einfachen Namen hat mit Sport 1, der zeigt weniger Sport jeden Tag und die anderen haben Namen, die man nicht aussprechen kann. Datsen, dünn.
Da kommen wir auch noch zu dem ominösen Streamingdienst auf meiner Fernbedienung, da haben, glaube ich, auch noch einige kommentiert. Ja. Aber das auch später. Aber es wird schon Sinn machen, dass er natürlich die fachliche Kompetente beim Kommentieren damit reinbringt. Denn ihm steht noch ein zweiter Kommentator zur Seite, der dann vielleicht eher für den Entertainment-Faktor sorgen wird. Es ist Peter Rütten.
Ja, also ich finde bisher von der Besetzung her wirklich ein schöner Mix aus Wrestling, Sport und einfach Leute, die Bock auf Spaß haben. Das ist ganz gut.
Ich glaube auch. Klingt ganz gut. Vielleicht der richtige Reinkommer für den 4. Januar 2015.
Einem Peter Rütten traue ich auch so einen Kommentar zu, der einfach sagt, muss jetzt hier nicht elegant sein, der da irgendwann sagt, ja, aufs Maul, dass sowas käme. Fände ich ganz witzig.
Wir machen weiter mit einer Personalie, die, was heißt überraschend kommt, also ein bisschen, aber vielleicht lese ich es jetzt gleich an ihrer Reaktion ab. Die NDR Talkshow geht ins neue Jahr mit einer neuen Moderationsbesetzung und um ehrlich zu sein, habe ich den Überblick bei der NDR Talkshow komplett verloren, wer überhaupt da moderiert und ob das nicht immer jede Woche wechselt.
Ich glaub,
oder
das habe ich sogar mitbekommen, mal gucken.
Ja, bestimmt, wenn Sie es gelesen haben, weil man bleibt irgendwie hängen, weil man denkt, Moment, irgendwie passt es nicht so ganz, aber ja, warum eigentlich nicht? Bettina Tietjen hat das Ganze ja schon seit Jahren moderiert. Ich glaube, früher hieß es ja auch immer Hermann und Tietjen. Das war ja hier Eva Hermann, klingt das Ganze mit ihr.
So wie ein Tatort-Duo einfach.
Alles klingt wie ein Tatort-Duo.
Salz und Pfeffer im Einsatz.
Ja. Ermitteln irgendwo in Wanne-Eickel. und Bettina Tietjen wird jetzt einen fixen Co-Moderator zur Seite gestellt, wo wir natürlich sagen, ja, na klar. Steven Gätchen.
Die Kurve ist wirklich von, warum macht der das denn zu, warum macht nicht alles Steven Gätchen?
Das ist sowieso die Frage, die per se gestellt werden muss. Aber für mich nur überraschend, weil ich Steven Gätchen jetzt gar nicht so als den Talker abgespeichert habe. sondern eher so als den Showmoderator. Aber wir wissen natürlich, dass er alles kann.
Ja, und ich denke, dass das vielleicht auch einfach ein persönlicher Wunsch, weil es zwingt ihn ja keiner dazu, eine Talkshow zu machen. Deshalb sagt, ich möchte das jetzt auch mal ausprobieren, habe ich Bock und finde ich schön.
Mhm. Und das Ganze ab 31. Januar im nächsten Jahr, freitags 22 Uhr. Und das nur als kleine Randnotiz, weil überall, wo Steven Gätchen auftaucht, wird die Sendung per se besser.
Ja. Ich hatte eh schon den Eindruck, dass er vielleicht den Job jetzt, also absoluter Quatsch natürlich, ne? Aber als wären die Gespräche gelaufen, dann sagen wir, ich weiß nicht, ob Steven Gätchen das kann. Dann irgendwie letzte oder vorletzte Folge Mini-Coup, Steven Gätchen kann einfach alles. Ey, gut, wenn die das sagen, dann wird es schon stimmen.
Ja, aber es ist ja auch ein Fakt. Also das spricht sich auch schnell rum.
Nächste Woche, ja, wir hatten Probleme, wir hatten nicht genügend Holzfäller. Und dann kam Steven Gätchen, war so, ich habe meine Axt dabei. Gar kein Problem.
Ne, Steven Gätchen hat für mich einfach, aber das Problem ist, also das Problem, aber ich habe beobachtet, Steven Gätchen hat sich natürlich einfach freigespielt, auch auf dieser Spielwiese von Joko und Klaas gegen ProSieben. Macht er natürlich auch weiterhin. Ne? Mhm. Bevor jetzt die Frage kommt, macht er jetzt nur noch in der Talkshow? Nein, Steven Gätchen macht alles. Und da hat er natürlich schon so eine Spielfläche, wo er auch einfach mal eine ganz andere Seite von sich zeigen kann und wo man auch einfach merkt, der hat da Bock drauf, der hat Spaß dran. Ne? Da ist er halt nicht in so ein Korsett gezwängt von einem Format, sondern kann halt auch einfach mal ein bisschen loslassen und das tat ihm, glaube ich, ganz gut. So.
Ja.
Und gleichzeitig merkt man dann aber auch, wenn er manchmal auch Dinge moderiert, ich nenne jetzt keine Formate, keine Sender, keine Plattformen, wo es halt einfach nur auf gut Deutsch gesagt ein Moderationsjob ist, das merkt man dann natürlich, wenn man den direkten Vergleich hat, wo man merkt, okay, er moderiert es einfach natürlich souverän, aber er moderiert es einfach gerade nur runter, weil das ist ein Job, Punkt. Ne? Nicht jeder Job macht Spaß. Das ist halt auch so.
Das ist absolut richtig.
Ja. Nun gut. Es gibt eine weitere Premiere. Wir wechseln zu Pro7, wo wir ja gerade schon von Joko und Klaas gesprochen haben. Und zwar die beiden Wolter-Zwillinge. Worldwide Wohnzimmer. Die sind ja schon jetzt seit ein paar Monaten auf Join zu Hause und zeigen dort ihre Mini-Formate aus Worldwide Wohnzimmer. Natürlich auch weiterhin auf YouTube, dann ein paar Wochen später. Aber jetzt liegt es natürlich nahe, dass wenn man schon in diesem Senderkonstrukt Pro7Sat1 ist, dass man dann auch irgendwas auf Pro7 vielleicht mal macht. Und das war auch in Aussicht gestellt für 2025. Es gibt jetzt was sehr Konkretes und es dauert auch gar nicht mehr lange, denn schon am 11. Dezember um 21.25 Uhr, das ist dann nach TV Total, gibt es auf Pro7 zweieinhalb Stunden live Erkennst du den Song? Ist ja eine sehr beliebte Rubrik aus dem Worldwide Wohnzimmer. Mhm. Und das jetzt zum ersten Mal so im linearen Fernsehen live. Musikquiz.
Hm. Ja, gerne.
Ja, ich wollte es ja nur mal sagen. So, hätten wir das auch mal hier gelassen. Nein, ich finde das ja immer nur schön, weil die beiden ja wirklich auch, und ich habe es auch nie intensiv verfolgt, aber die Wolter-Zwillinge, die tauchen ja einfach im Internet auf, seit es das Internet gibt, gefühlt. Also wirklich ja früher auf YouTube gestartet mit ihrem Format, dann ja auf Funk auch gewesen, jetzt auf Join gewesen und irgendwie immer da. Und die haben es meiner Meinung nach, auch wenn viele Sachen irgendwie nicht mein Humor sind oder ich auch über, also mir nicht viel davon angucke, aber man kommt, ob man will oder nicht, über die letzten Jahre oder fast ja schon Jahrzehnte, immer wieder in Kontakt mit irgendwelchen Elementen aus ihrer Show. Und ich finde das einfach ein herausstellendes Merkmal, wenn man einfach Leuten anmerkt, und das merke ich den beiden an, dass die so Bock haben, einfach zu unterhalten und natürlich wahrscheinlich auch, als sie damals angefangen haben, immer so diese Zielsetzung, eigentlich wollen wir ins Fernsehen. Ja? Mhm. Aber wo uns die Leute gucken, ist eigentlich wurscht, machen wir es halt für YouTube, wir machen unser kleine Late Night im Internet einfach. So. Und das so durchzuziehen, ohne sich dann auch irgendwie nach einem Jahr, ne, wenn sich da nichts ergibt, direkt zu sagen, ah nee, komm, hat doch alles keinen Zweck, lassen wir, was machen wir hier eigentlich, hat meinen Respekt. Und deshalb gönne ich denen das jetzt live auf Pro7 mit ihrem Format. Viel Spaß.
Definitiv.
Lassen Sie uns über Fake News reden.
Okay, da wird es heute mal ein bisschen ernst hier.
Nee, überhaupt nicht.
Meinen Sie das nicht ernst mit den Fake News?
Absolut nicht. Nee. Meine ich als Gag und ProSieben meint es auch als Gag.
Ach so.
Denn es gibt eine neue Comedy-Show namens Fake News. Alles erstunken und erlogen. Mhm. Und was früher wahrscheinlich so in Zeiten der Wochenshow und Freitag-Nacht-News, da gab es ja immer kurze Einspieler, die dann mit irgendeinem Off-Text unterlegt waren, der natürlich nie zu diesen Einspielern wirklich gedacht war.
Ja. Ne?
Also Hauptsache ist ein bisschen witzig, auch in der Heute-Show ja teilweise, oder früher Rudis Tagesshow oder Wochenshow, nee, Tagesshow hieß es, glaube ich, sieht man ja immer an Silvester, wenn es irgendwie wiederholt wird aus den 80ern. Die haben ja damit gespielt. Also man hat sich irgendwelche lustigen Politiker-Szenen aus dem Bundestag rausgeschnitten und hat da irgendwie einen ganz anderen Antext da drüber gelegt. Haha, witzig. Und heutzutage hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, das zu machen, indem man gar nicht mehr auf diese Ausschnitte angewiesen ist, dass die tatsächlich stattfanden, sondern man kann das mit KI. Und das steht auch im Kern dieser Sendung. Es ist quasi eine Nachrichtensatire. Wie genau das aussehen wird, weiß ich auch noch nicht, habe nichts dazu gesehen, aber es werden ausschließlich Einspielervideos mit KI erstellt. Natürlich auch alles kenntlich gemacht, ne, sodass da niemand irgendwie auf dumme Gedanken kommt. Und dann hat man das Ganze noch garniert, indem man auch eine Nachrichtenfrau als Anchorwoman in dem Fall hinstellt. Es ist nämlich Linda Zervakis, die das Ganze präsentiert.
Das ist natürlich für mich immer ein bisschen riskant.
Definitiv.
Ja. Also vor allen Dingen für Sie, also für uns mich. Und die Verwechslung, das kann man so offensichtlich machen, dass das, glaube ich, kein Problem ist. Aber permanent so eine Rolle einzunehmen, kann einfach irgendwie, ich finde es in der Wahrnehmung ein bisschen weird.
Sagen wir es so. Es kommt für mich auf diese Einspieler an, also deshalb will ich da noch gar kein Urteil abgeben.
Eben, bevor wir es gesehen haben, nicht, aber wenn ich es jetzt einfach nur mir quasi als Info bekomme, ich so, oh, okay. Das kann auch blöd laufen, sagen wir es so.
Ja, auf der anderen Seite finde ich, je mehr KI auch im Mainstream ankommt und auch präsentiert wird und natürlich auch ganz deutlich gemacht wird, ne, also da muss irgendwie permanent, ja, hoffe ich mal, irgendwie eine Einblendung drin sein, ne, KI generiert
ja, irgendwas. Das wird eh wieder keiner. Also ich sage jetzt nicht für die Sendung, ne, aber es werden viel zu wenige machen. Und auch das wäre meine Predigt, transparent sein, was für Werkzeuge man benutzt hat in dem Fall und im Zweifelsfall auch noch ein bisschen aufklären.
Genau, das ist genau der Punkt für mich, weil wenn man sowas macht, dann kann das natürlich auch furchtbar witzig und lustig sein. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Ich lache regelmäßig immer über dieses eine KI-Meme von Genial daneben, was dann bei TikTok und Insta rumgeht. Ne? Wenn Hugo irgendwann da irgendeine Frage zu was Tagesaktuellem stellt und Bernhard Hoeker gibt die richtige Antwort. Also wirklich, wüsste ich es nicht. Es ist wirklich so gut. Also die Stimme, man merkt nichts davon. Also es gibt ja genügend Genial daneben Folgen, mit der man eine KI füttern kann. Das ist wirklich genial, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist schon sehr witzig. Aber ich weiß natürlich, wie es erstellt wurde oder dass es nicht echt ist. Allein wegen der Zeit kann es natürlich nicht stimmen, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Aber grundsätzlich finde ich das immer gut, wenn KI nicht nur so eine Blackbox ist, sondern man auch darauf aufmerksam gemacht wird, wenn es auch mit Humor in diesem Fall ist, was heutzutage möglich ist. Mhm. Und das gibt einem vielleicht auch nochmal eine andere Sichtweise auf Dinge, wo es dann wirklich relevant ist, wenn es irgendwelche Nachrichten sind, die eben nicht Satire sind und auf den Gag ausgelegt sind, sondern dass man vielleicht grundsätzlich ein paar Sachen mal mehr hinterfragen sollte, ob das alles so ist. Also deshalb bin ich da nur so ein bisschen zwiegespalten, aber dass man dieses Stilmittel für eine Nachrichtensatire einsetzt, war fast ja nur eine Frage der Zeit.
Das ist absolut richtig. Ja. Es fällt mir schwer, Prophezeiungen zu wahren bei sowas, zu machen. Aber ich habe den starken Eindruck, dass der KI-Hype sowieso schon am Abflachen ist, sich aber natürlich in die Arbeitsweisen von verschiedenen Bereichen einfach integrieren wird. Und ich weiß halt nicht, ob das nicht quasi schon zu spät kommt. Gleichzeitig aber wäre man jetzt mitten im Hype damit rausgekommen, wäre die Quote wahrscheinlich auch genauso eine Kurve gewesen. Also, oh krass, und dann Absturz. Deswegen ist vielleicht ganz gut, dass es nicht mitten im Hype rauskommt, was vielleicht technisch gar nicht gegangen wäre, darum geht es jetzt aber gar nicht, sondern dass man jetzt auch mit ein bisschen mehr Ruhe und Wissen um den Umgang da dran gehen kann, und ich hoffe, dass man das sinnvoll macht.
Ja, das hoffe ich auch, aber mit grundsätzlich haben sie mit KI schon recht. Ich würde sagen, solide 7 von 10 Dubai-Schokoladen, was den Hype-Faktor gerade angeht. Ansonsten,
Ich habe mit Dubai-Schokolade, ja, also bevor sie bei uns zu Besuch waren, hatte ich das fast nicht auf den Blick. Ich habe nur irgendwann, die Wintermärkte haben wir jetzt langsam auf.
Ja.
Nochmal der kleine Hinweis, man sagt ja nur Wintermarkt, weil Weihnachtsmarkt darf man erst ab Dezember. Und ich habe da, ich weiß nicht mehr, was gekauft, aber irgendwie gebrannte Mandeln, und die Frau neben mir hat dann Crepe bestellt und gefragt, wie viel kostet Dubai-Schokolade extra? Und ich habe so, Dubai-Schokolade. Ich dachte, das wäre nur ein Meme. Ich habe wirklich gedacht, das wäre ein dummer Witz. Es gäbe gar keine Dubai-Schokolade, sondern jemand hat irgendwann mal einen Witz gemacht. Und jetzt stand ich gestern im Supermarkt an der Kasse, musste relativ lange warten, und da war da wirklich eine Packung, die hinter der Kasse noch so neben den Zigaretten quasi und neben dem Glücksspielkram, drumherum war nichts, ein großes Schild, Dubai-Schokolade kostet so und so viel. Und ich so, wie albern ist das denn?
Musst du fragen, die Kassiererin. Ne?
Ja, einen Scheiß mache ich. Also so sehr mag ich Pistazie eh nicht. Also geht an mir vorbei alles.
Es wäre mir auch viel zu peinlich, da vorne zu stehen und zu fragen. Also wirklich.
Haben Sie noch von der
ich 5 große Packungen Kondome, Gleitgel, haben Sie noch Dubai-Schokolade?
2 Kilo Tabak, 17 Kümmerling, 8 Underberg und vielleicht die Tafel. Das mit dem grünen Scheiße, was so widerlich aussieht. Ja, danke.
Erinnert mich ein bisschen an die Simpsons-Folge, als Homer über die Grenze fährt, ich glaube nach Mexiko, um illegales Feuerwerk einzukaufen. Weil in dem mexikanischen Quickie-Markt. also da steht.
Also ist alles total bescheuert, aber Hypes gibt es halt immer
mal wieder. Some Porno-Magazines, illegal Firework.
Sehr gut. Oh, Erna, was kostet die Dubai-Schokolade? So, ja. Haben wir alle alten Leute auch abgeholt.
Ich wollte noch sagen, immerhin zum Thema Fake News arbeitet man sehr offensiv im Titel damit, dass es Fake News sind. Ja, also besser geht's quasi nicht. Wird ja wahrscheinlich auch das Dauerlogo irgendwie unten links stehen. Und zu sehen ab Mittwoch, 18. Dezember, also auch schon relativ bald, 21.25 Uhr, auch nach TV Total, also auf dem Sendeplatz, an dem wahrscheinlich dann die Woche davor, erkennst du den Song läuft? Und es wird ein Jahresrückblick zur Eröffnung auf 2024. Jetzt sind wir schon wieder so weit.
Aber auch hier wieder die Frage, möchte man sich dieses Jahr wirklich nochmal angucken?
Und braucht man dazu Satire und KI? Ne?
Ja, zum Bewältigen des Ganzen.
Ja, wenn es KI besser macht, nehme ich es. Also,
es wäre so witzig, wenn gar keine Gags drin sind, so einfach nur 2024, wie es hätte sein sollen. Einfach nur alles ist gut.
Stimmt, so eine alternative Version von 2024, wo alles cool ausgeht am Ende.
Kann ich das nochmal sehen vielleicht? Kann ich die gute Welt nochmal sehen?
Ja, klar. Gut. Nur noch eine kleine Randnotiz, weil es für mich ja immer, also meine Geburtsstätte quasi, Stichwort Lokalfernsehen, Regionalfernsehen.
Ja.
Es gibt einen weiteren Sender, der jetzt mal wieder vor der Insolvenz steht und dem man quasi von heute auf morgen auch den Saft abgedreht hat, ist einfach nicht mehr zu empfangen. Rhein-Main-TV, also privater Regionalfernsehsender, wo ich mich auch leider schon seit Jahren immer frage, wie geht es überhaupt noch? Also es ging damals schon nicht finanziell, aber wie halten die sich eigentlich noch über Wasser? Und ich wollte es nur mal hier ganz kurz anschneiden, das Thema. Seit 20 Jahren gibt es oder gab es den oder den gibt es immer noch und war wohl auch schon mal insolvent, und dann hat sich aber noch mal irgendein türkischer Investor gefunden, der da noch mal 1.000-2.000 Euro reinbekommen
wollte. War es wirklich ein türkischer Investor?
Ja.
Also ich meine, das hat jetzt den Hauch von Fremdenfeindlichkeit, das war gar nicht so gemeint. Ich frage mich nur, warum türkische Investoren gerade so viel in Deutschland investieren. Also wir wissen ja von Sport1.
Oh, da gibt es gar keine News diese Woche.
Deswegen erwähne ich es die ganze Zeit, damit es weiterhin im Suchalgorithmus auftaucht. dann haben wir jetzt hier ihre Geschichte zu Rhein-Main-TV. Und ich glaube, dass es eine Fastfood-Kette in Deutschland auch übernommen worden ist von einem türkischen Investor. Und ich frage mich einfach nur, BWL-Leute da draußen, klärt mich auch, was hier los? So ein pures Interesse, ja. Weil so ein Zufall zu sein scheint oder eben kein Zufall zu sein scheint.
Mhm. Ja, also Rhein-Main-TV hat jedenfalls irgendwie auch die ganzen Kosten für die, haben wir sogar über Satellit noch gesendet, nicht mehr aufbringen können, wurden da jetzt direkt abgeschaltet, glaube ich, letzte Woche. Die Website wurde irgendwie schnell nachgebaut, weil die auch beim Hoster irgendwie abgeschaltet wurde. Keine Ahnung, also alles irgendwie ganz, ganz bitter irgendwie. Mal sehen. Mir tut es ja immer nur leid, weil rein qualitativ, ich hab ja immer dann nochmal so den kleinen Fetisch auf meinem Smart-TV, gibt es ja eine extra App, Lokal-TV, wo man durch sämtliche Regionalsender nach Bundesland sortiert einmal durchseppen kann. Und das mache ich ab und zu, weil da sieht man einfach immer noch so das Handwerk, wie man das so vor 20 Jahren halt gelernt hat. Und manches ist halt echt sehr stümperhaft, muss man sagen, und kaum auszuhalten unter heutigen Sehverhältnissen.
Ja, gleichzeitig macht es das aber auch besonders.
Ja. Und es hat für mich auch so ein bisschen die Rolle der offenen Kanäle übernommen, weil ich finde, klar, über Qualität kann man jetzt streiten und ob die wirklich dazu beitragen, in der Region noch Nachrichten zu vermitteln, weil im linearen Fernsehen die junge Zielgruppe ja längst irgendwie woanders ist und dann nicht Rhein-Main-TV guckt. Also das ist ja wirklich, weiß ich nicht, im nicht mehr, absolut nicht mehr messbaren Sport-1-Bereich, über den wir hier reden, auf lokaler Ebene. Und dennoch haben sie, finde ich, schon noch ihre Daseinsberechtigung.
Ja, also zumindest für auch Leute, die vielleicht hinter die Kamera wollen oder in der Regie, so einen Anlaufpunkt zu haben, wo man niederschwellig ran kann. Weil, ich meine, wenn der Anspruch auch nicht so hoch ist und man auch nicht Quote machen muss, dann kann man halt auch noch relativ entspannt was lernen. Man darf relativ zügig alles machen, was es in dem Prozess zu tun gibt. Und die Faszination ist ja trotzdem da. Ich musste eben lustigerweise an Bibel-TV denken, wo ich nicht weiß, ob es das noch gibt. Aber da hatte ich ja auch damals irgendwie da gesessen. Und das habe ich ja, glaube ich, auch. Damals hatten wir, das war das einmal, wo wir Satellit hatten, glaube ich. Und darüber haben wir es empfangen. Und da habe ich abends da gesessen und gedacht, das kann doch nicht sein. Wieso, was ist denn das für eine komische Studioeinstellung, dass ich quasi den Feuerlöscher sehe und das Schild Ruhe bitte, Aufnahme. Habt ihr einfach vergessen, dass die Kamera in die andere Richtung zeigen soll? Was ist hier eigentlich los? Und genau solche Sachen haben so einen Charme, den kann man gar nicht reproduzieren. Das kriegt man nur hin, wenn man einfach die Standards ignoriert und es nicht besser weiß.
Das stimmt. Und für mich war Regionalfernsehen, also ich habe ja meine Ausbildung auch dort gemacht zum Mediengestalter, einfach so eine Spielwiese, weil klar, da gab es auch noch nicht die Möglichkeit, sich einfach einen YouTube-Kanal zu machen und let's go. Aber man spielt quasi Fernsehen nach. So kann man es, glaube ich, irgendwie am besten formulieren, weil die Strukturen und die Gewerke, die dort arbeiten, schon auf der Struktur basieren, wie auch bei einem großen Sender. Aber natürlich alles viel, viel kleiner. Und man muss einfach alles machen. Und es ist auch oftmals scheiße, weil man da keine 8-Stunden-Tage hat, sondern eher so 16-Stunden-Tage manchmal. Und auch am Wochenende und Weihnachten und ohne Rücksicht auf Verluste. Aber man lernt dort wirklich von der Pike auf das Handwerk. Und wenn man wenige Mittel zur Verfügung hat, finanziell, was Technik angeht und so weiter, dann weiß man sich auch viel mehr zu helfen, zu improvisieren und weiß einfach viele Dinge im Nachhinein wertzuschätzen, wenn das eigentlich normalerweise in einem größeren Unternehmen oder größeren Medienunternehmen ganz andere Menschen für einen übernehmen, wo man sagt, ach so, das ist nicht alles Personalunion, was ich da gemacht habe, aber trotzdem hilft es zu wissen und es mal gemacht zu haben, weil man dann das große Ganze sieht. Und ich finde so als Einstieg immer noch irgendwie wichtig. Also ich finde das immer schade und deshalb greife ich sie auch regelmäßig auf und bin auch froh, wenn sich irgendwelche Investoren finden. Hier bei Rhein-Main-TV war es im Übrigen, weil Sie es gerade eben angesprochen haben, İlkem Sahin, Geschäftsführer der türkischen IS Holding, die hierzulande auch die Lizenzrechte an den Fastfood-Ketten Kentucky Fried Chicken und Pizza Hut halten.
Tja. Interessant.
Interessant. Und man war bei Rhein-Main-TV so ein bisschen froh, weil es gibt auch noch einen anderen Investor, der wohl jetzt auch den Lokalsender TV Berlin aufgekauft hat oder dort eingestiegen ist. Bei denen ging es wohl auch schlecht. Und auch ganz komisch schreibt Herr Greiber DWDL, dass man den Sender jetzt für die schweigende Mehrheit umformen will und auch jemandem wie Hans-Georg Maaßen eine Plattform bietet. Also alles so ein bisschen, hier dürfen sie es noch sagen, ihr TV ja. Berlin. Oh, schwierig. Also wenn dann so ein Sender dafür so zweckentfremdet wird und da ja am Ende auch dann 10, 20 Mitarbeiter sitzen, die dann auch nur das machen, weil sie ihren Job behalten wollen. Oh.
Ja, das ist nicht schön. Was ich aber noch hervorheben will, was sie ja. vielleicht deswegen nicht getan haben, weil das auf sie auch zutrifft und das wäre so ein bisschen Eigenlob, aber ich kann nur jedem raten, der irgendwas in den Medien machen will, aber eigentlich ist der Bereich auch völlig egal, aber wir nehmen das Beispiel eben der Regional-TV. Wenn man Regie machen will, sollte man sich auch mal vor die Kamera stellen. Wenn man vor der Kamera steht, sollte man die Kamera vielleicht auch mal in die Hand nehmen. Das ist jetzt im Zeitalter von Social Media und YouTube und dem ganzen Kram normal, weil man das ja eh alles gleichzeitig macht. Aber gerade bei dieser Arbeitstrennung ist es total sinnvoll zu wissen, ach so, wenn ich das mache, hat der Kameramann echt einen Scheißtag. Aber wenn ich das mache, hat er einen guten Tag. Man arbeitet da eher zusammen und ich weiß ganz genau, dass man auf verschiedene Dinge nur dann kommt, wenn es entweder einem jemand sagt, und das ist der Lerneffekt ist wesentlich kleiner, oder man realisiert es einfach dadurch, dass man den Job der anderen auch mal macht. Und wenn das nur für die Übung ist, völlig egal, und im Regionalfernsehen ist es ganz oft gezwungenermaßen, ey, ist gerade nicht da, kannst du gerade den Ton machen, ich habe noch nie Ton gemacht. Dann lernst du es jetzt.
Ja, oder ja. wenn man auf Dreh ist, man weiß genau, was braucht man an Schnittbilder, genau. weil dem Cutter kann es nachher scheißegal sein, aber man ist selbst der Cutter. Man weiß, wenn man dreimal rausgefahren ist, ja. scheiße, ich brauche noch ein Antextbild für den O-Ton. Fuck, ich brauche mehr Close-Ups von der Pressekonferenz. Mhm. Wie schneide ich was dazwischen? Und ansonsten liefert man einfach nur an und andere kümmern sich dann drum.
Ja.
Man weiß nie, worüber sich die anderen dann aufregen. Genauso ja. bei Regie, Bildschnitt, Kamera.
Eins der ersten Videos, was ich hier für Giga Saarbrücken damals selber gedreht habe, draußen, weiß ich noch ganz genau, das Feedback, ey, da musste der so eine schnelle Musik drunter legen, weil du so schnelle Bilder gemacht hast. Das war mein erstes, keiner hat mir gesagt, worauf ich achten soll, Leute.
Mhm. Auch also, mal stehen lassen, Herr Hammes.
Ja, mittlerweile wäre ich ja genau das Gegenteil, aber ich vermute auch, dass die schnellen Bilder von damals wahrscheinlich heute einfach, boah, komm auf den Punkt wären. Also.
Ja, da, also rein vom Beitrag her, da hat sich, glaube ich, ja nicht so viel geändert, was die Schnelligkeit angeht. Gerade bei Regionalfernsehen, aber.
Da nicht, nee. Da wäre es immer noch viel zu schnell gewesen, ja.
Nun gut, also wenn ihr Geld habt, gründet Regionalsender, finanziert Regionalfernsehsender. Wichtig, finde ich schon.
Ja,
aber haben es natürlich immer schwer.
In meinen Augen wäre es ja auch ein. Eigentlich ist es ein Auftrag für die öffentlich-rechtlichen Anstalten, immer einen offenen Kanal anzubieten, aber das ist nur meine persönliche Meinung und kostet Geld. Deswegen schön fände ich es trotzdem.
Der Schamanet, gell?
Das haben Geld, puh, noch nie gesehen.
Schwierig.
Schuldenbremse.
Gut, das war's vom Fernsehen, Hermes.
Dann ist das jetzt der Moment, an dem ich in der Postproduktion auf den Knopf drücke und sage:
Weidengeflüster.
Jo, und da kamen viele Kommentare rein zur letzten Folge. Es ging um das Sat.1 Frühstücksfernsehen, das jetzt womöglich eventuell gegebenenfalls auch samstags laufen soll. Und wir haben einige Kommentare.
Zur Folge 478. Ja, Micha hat geschrieben, das ist relativ kurz und kompakt, zum Sat.1 und Frühstücksfernsehen am Wochenende wollte ich nur sagen, als ich das noch gesehen habe, war das noch mit Barbara Schöneberger und Matthias Obtenhövel und hieß Wake Up. Wake Up. Als Saarländer ist das ja ganz schwierig, das zu lesen.
Hut ab, Rad ab, Sketch ab, Wake Up.
Ja, Brötchen hoch, Wake Up.
Jein, es gab dieses Format, ich glaube, das lief allerdings immer nur sonntags morgens. Und genau, das war immer mit wechselnden Moderatoren, aber die beiden haben es auch mal moderiert, ja.
Ja. Von 98 bis Oktober 2014, sonntagmorgens, einschließlich Werbung dauerte Wake Up eine Stunde. Ausstrahlungstermin der am Vortag aufgezeichneten Sendung war 8 Uhr morgens. Kein Wunder, also wenn man nicht sowieso schon, wie wir es ja jetzt haben, Frühstücksfernsehen zeigt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich das gelohnt hat. Also für die Quote heute, glaube ich, wäre das nicht so.
Nee, und auch nur eine Stunde. Also es war nie wirklich. Ich frage mich auch, warum es die Sendung gab. War das vielleicht sogar irgendwie so eine Drittsendelizenznummer, dass das zugeliefert war und man musste es ausstrahlen? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Mal gucken. Von News und Pictures produziert in den Mainzer Studios, ja. Das Media Service Center, ja. RM aufgezeichnet. Teil des Programms von Sat.1 gemäß den Auflagen der Landesmedienanstalt, ja. Rheinland-Pfalz.
Weil ansonsten hätte das nämlich auch gar keinen Sinn ergeben, eine eigene Morningshow am Sonntag, wo es eh keiner wahrnimmt, weil andere Marke und nur eine Stunde und ja.
Aber das war ich hechel mal ganz schnell durch die ehemaligen Moderatoren durch. Also viele, ein paar Unbekannte.
Ja, viel Spaß. Auch, ich gehe in die Kommentare weiterhin.
Auch Bomse. Ja, ja, ist gar nicht so schlimm. Also ein paar kenne ich auch nicht. Wolf-Dieter Herrmann, keine Ahnung.
Ja klar, Legende.
Okay, dann mache ich den mal auf.
Hat auch als erster Moderator, glaube ich, das Sat.1 Frühstücksfernsehen damals 1970 moderiert. Und danach bei TM3 und 9 Live irgendeine Quizshow auch mal um 20.15 Uhr.
Ja, okay. Also ich erkenne ihn jetzt, auch wenn ich auf seiner Webseite bin, vom Gesicht her. Ja. Franziska Becker hat es ein Jahr lang gemacht. Keine Ahnung. Matthias Obtenhövel 98 bis 2003, zusammen mit Barbara Schöneberger ab 99 bei ihr. Dann Andrea Kaiser, ich bin nicht sicher.
Ja, Sportmoderatorin immer noch daran.
Okay, Alexander Matzer natürlich.
Grüße.
Johannes Scherer. Bin ich ein bisschen überfragt.
Sagt mir auch irgendwas, wo habe ich Johannes Scherer
ab 2005 German Radio Award als bester Radiomoderator Deutschlands.
Stimmt, ist er nicht bei FFH oder FFN? Radio FF.
Bodo Bach, FFH. FFH.
Ja, ne? Bodo Bach, gut, dass ich dran
bin. Er war mit Bodo Bach mal auf Tour, ne? Eni van de Mike Lock, yes, mein Gott. Miriam Pilau, Britt Hagedorn. Ja, 2006 bis 2007. Dann Inge Posmück. Bin mir nicht sicher, wie man das Y an der Stelle ausspricht. Ich weiß aber auch nicht, wer das ist, leider. Aber Inge Steiner heißt sie mittlerweile anscheinend. Oder hieß weitergeleitet von Inge Posmück.
Kennt keiner next.
Kennt keiner next. Birte Karalus.
Oh.
Christine Henning. Susanne Kripp, Judith Pinnow und Olli Briesch. Also da gegen Ende hört es dann bei mir auf mit erkennen, aber.
Olli Briesch, Radiomoderator 1 Live. Und Pinnow, ist das nicht die Frau von Stefan Pinnow aus dem Disney Club?
Wer?
Judith Pinnow, haben Sie doch vorgelesen.
Ja, Pinnow. Disney Club, ja. Zwischen 94 und 97 moderierte sie zuerst den Disney Club und nach dessen Einstellung die Nachfolgesendung den Tigerenten-Club.
Moment. Ja? Aber der Disney Club hat auch Stefan Pinnow moderiert.
Moment.
Waren die damals schon zusammen?
Sie haben die zusammen moderiert? Lassen Sie mich doch weiter vorlesen, Mensches Kind. Okay. Dort lernte sie ihren Moderationskollegen und späteren Mann Stefan Pinnow kennen.
Wie hieß sie denn früher?
Halverscheid.
Ja, natürlich. Ja, jetzt muss ich sagen. Mhm. Und die haben sich im Tigerentenclub.
Ja, wow. Das ist doch eine. Dafür hat es sich doch allein gelohnt, die Wikipedia aufzumachen. Sie hat in den Jahren 2003 und 2004 bei Onyx TV moderiert, Musiksendung, also war ein Musiksender für alle, die sich nicht erinnern,
ja.
Den ich tatsächlich ganz gerne geguckt habe. Planet Wissen hat sie moderiert.
Ich guck mal kurz.
Und Wake-up. Und Wake-up, ja. Ey, Grüße.
Also wir sehen, jeder, der irgendwie mal moderiert hat, kann sich eigentlich in die Wikipedia reinschreiben.
Das ist ein bisschen gemein jetzt auch, aber auch nicht ganz falsch.
Nee, aber es viele bekannte Gesichter, viele unbekannte Gesichter, man hat viel ausprobiert. Es kann auch niemand mehr nachprüfen, also schreibt es einfach rein.
Viel Spaß.
Wir gehen weiter in den Kommentaren bei mein RTLch. Mhm. Hallo Freunde, gerade die neue Folge gehört auf Instagram, zwar noch kein Foto gefunden, aber ich bin mir zu 99% sicher, es geht um meine Taste auf der Fernbedienung, dass die Taste Rakuten TV sein könnte. Jeder hat sie, niemand nutzt sie, glaube ich zumindest, schreibt er. Und er hat völlig recht. Ich habe es danach gepostet. Es ist Rakuten TV. Wir wurden auch schon mehrfach in den Kommentaren da aufgeklärt, was das denn ist. Irgend so ein chinesischer Streaming.
Weiter oben, also gleich haben wir nochmal einen Kommentar, der nochmal ins Detail eingeht, was das jetzt bedeutet, wo das herkommt. Und ich glaube, das war diese Phase, wo Rakuten TV relativ, also es gab nicht so viele Streaming-Anbieter zum einen. Und Rakuten TV hat dann einfach so eine recht große Nische als einziger Dienst belegt und ist, glaube ich, wie dann auch weiter in den Kommentaren steht, im asiatischen Raum dann auch noch populärer. Und da werden ja die Fernseher halt hergestellt. Ist ja nicht
von 1970.
Bitte? Die haben doch keinen Fernseher von 1970.
Na eben. Das ist von 2021 ist ja hergestellt worden.
Ja, aber wie gesagt, auch vor 3 Jahren war das Angebot ein anderes. Und die Fernseher werden ja auch dort hergestellt. Das darf man auch nicht vergessen. Man sollte diese Tasten einfach noch überlegen lassen.
Ja, die kaufen sich da ja eh alle ein. Das ist mir ja auch bewusst.
Das kommt auch dazu, ja.
Also wer mehr Kohle auf den Tisch legt, aber dann wäre es ja naheliegender, dass da jetzt nicht Paramount steht und Disney, ist mir klar.
Aber
zumindest Prime Video und Netflix.
Kann natürlich auch sein, dass die herstellende Firma selber Aktien hat bei Rakuten.
Philips.
Ist denkbar. Philips ist, glaube ich, auch nicht mehr der westliche Firma. Philips...
Nee, ich glaube nur noch Service.
Gucken wir mal, Wikipedia, formerly company type, industry founded, headquarters, Niederlande. Was?
Naja, ursprünglich kommt Philips aus den Niederlanden, aber ich glaube, hergestellt werden die natürlich nicht mehr dort.
Eben, also am Endeffekt auch irrelevant, dass ich das nachrecherchieren wollte, aber trotzdem. Könnte eine Rolle da spielen. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wer ihren Fernseher gebaut hat. Söderberg hat noch geschrieben.
Hat den gebaut.
Ja. Grüße Eutermänner. Mich wundert ja, jetzt werde ich gleich wieder ein bisschen ranten müssen, aber nicht sehr böse. Mich wundert ja, dass nachdem ja bis dato minutenweise kein Pardon thematisiert wurde, die Erwähnung von minutenweise Matrix weiterhin ausbleibt.
Das ist wirklich ein richtiger Schwachpunkt des Podcasts.
Ja, also da möchte ich auch mal noch ein paar Statements von den Grünen hören zu. Es hinterlässt bei mir ein richtiges Störgefühl, sodass ich berufen fühle, diese Information hier zu hinterlassen. Matrix soll im Übrigen von Bastian Schlingel-Wölfle, Arne Kodenaga, Rudert und Alexander Hoaxmaster Waschkau besprochen, also von denen, sollte in jedem Podcatcher eigentlich gefunden werden und es 70 Folgen lang bitte gern geschehen. Das ist auch der Punkt. Also wenn ihr hier was empfehlen wollt in den Kommentaren, voll in Ordnung, aber wir sind hier nicht der Podcast-Podcast. Also wir empfehlen nur Dinge, die uns eh auffallen persönlich, und beim Kein Pardon-Podcast ist es halt so, Kein Pardon ist der Film für die Medienkuh.
Auf dem Film basiert die Kuh.
Quasi, ja, also der greift die Themen, die wir machen, quasi auf und ist für uns beide auch wichtig. Deswegen wird das hier natürlich ein bisschen nach vorne geschoben. Matrix fand ich persönlich ja nie so toll, auch wenn ich ihn krass respektiere und als für einen sehr, sehr guten, objektiv guten Film halte. Aber findet in der Kuh halt nicht sonderlich statt. Heißt ja nicht, dass der Podcast nicht schlecht ist. Du hast ihn empfohlen, jetzt kann sich jeder anhören. Auch die Macher, zum Teil bei mir bekannt und hoch angesehen, alles gut, aber direkt diesen, aber das muss man doch erwähnen und kennen. Nee, man muss nicht alles erwähnen und kennen, dafür gibt es zu viel Kram. Deswegen.
Ja, und also ganz ehrlich, mich interessiert auch nicht jede Minute von Matrix. Also das ist wirklich, muss man jetzt auch mal sagen, ist okay, ja, Film, ich akzeptiere die Reihe, guck die auch gerne, aber so weit wird es jetzt nicht gehen. Deshalb, da darf die Verwunderung nicht allzu groß sein, während bei Kein Pardon, also jeder zweite Satz allein in dieser Folge basiert auf einer Referenz zu Kein Pardon. Das muss man wirklich mal so knallhart hier aussprechen. Das ist ja
Wahnsinn, was wir da machen.
Ja, Käffchen?
Lieber Tee.
Nee, aber das ist einfach, damals hatte man das noch nicht so bezeichnet, ist für uns halt wirklich Meme-Potenzial, seit kennen wir uns 2002. Ja. Also da basiert alles drauf und man hat immer sofort die Referenz bei Matrix, ja, weil wann hält mir mal jemand zwei Pillen hin, wo man sagt, grüne oder rote Pille?
Also,
blaue oder rote.
Bei Kein Pardon ist es auch einfach so, ich glaube, dass Herr Kerkeling hat ja selber gesagt, heute würde man das alles viel schneller schneiden, das stimmt natürlich, aber in jedem Moment, den man darin wahrnimmt, ist ein Gag drin oder oder irgendwas Meme-mäßiges, selbst so triviale Dinge, wo man einfach merkt, die haben einfach nur Gags reingeschrieben, damit es nicht langweilig wird. Also wenn er die mit der Tontechnikerin sich zum ersten Mal trifft und sie so, ey, mach mal deine Hose auf, und die haben sich gerade zum ersten Mal getroffen, der Gag macht ja nichts für den Plot. Also der ist ja nur dafür da, dass wir sagen, Leute, was hat die gerade gesagt? Und trotzdem, wenn man nur diesen Moment rausnimmt, hat man trotzdem ein witziges Meme. Das ist einfach, und ich kann mich halt auch an jede Minute erinnern, deswegen brauche ich den Podcast auch nicht.
Das stimmt. Wir haben Max Snyder noch, würde ich ihn in Vorzug lassen. Es geht um sehr viel Fiction natürlich mal wieder.
Da bin ich schon wieder, wurde ja quasi aufgefordert zu kommentieren, das stimmt. Aber der Reihe nach, ich sah Gladiator 2 im Kino, denn den ersten hatte ich tatsächlich noch nie gesehen. Das habe ich einen Tag zuvor nachgeholt und muss sagen, Wahnsinn, wie gut dieser Film, der 24 Jahre alt ist, aussieht. Sobald sich die Möglichkeit ergibt, den auf großer Leinwand zu sehen, werde ich das tun. Der zweite lohnt sich auf der großen Leinwand auch und der Cast macht auch Spaß. Aber ansonsten ist es wie kopierte Hausaufgaben, jedoch ohne Liebe zum Detail. Auch ein Hans Zimmer fehlt, also die Musik. Was aber positiv auffällt, der Film ist zwar wie der erste, auch knapp 2,5 Stunden lang, fühlt sich jedoch nicht lang an. Und Oliver Kalkofe ist die Synchronstimme von Matt Lucas. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Ich wusste auch nicht, dass Matt Lucas mitspielt. Was er aber in dieser Folge mit den abgesagten Star-Wars-Filmen meinte, jein. Verschoben bzw. ersetzt wurde der Termin des Ray-Films, der Dezember 2026 eigentlich sogar schon 25 erscheinen sollte, durch den 6. Ice Age-Film, nachdem beim Ray-Film der aktuelle Drehbuchschreiberling abgesprungen ist. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Man hat die getauscht quasi. Beziehungsweise auf den Starttermin, aber. Man kann ja an einem Tag zwei Filme veröffentlichen, das wäre nicht das Problem. Der Film war einer von drei angekündigten Filmen vor 102 Jahren, in Klammern nicht zu verwechseln mit der zuletzt angekündigten Trilogie. Die anderen sind der Mando-Film. Er kommt auf jeden Fall, ja, das wissen wir schon. Aktuell wird der noch gedreht und soll uns im Mai 26 beglücken. Der andere ist der James Mangold-Film, der 10.000 Jahre vor allem Bekannten spielen soll. Insgesamt bin ich bei den ganzen inhaltslosen XY soll, wird diesen und jenen Film machen, Ankündigungen von Disney, das Spielchen leid. Sie sollten sich wirklich angewöhnen, erst etwas zu verkünden, wenn es schon produziert wird und erste Bilder oder einen Teaser vorzeigbar sind. Ähnliches habe ich ja auch schon gesagt. Ich glaube, ja. Es ist ein frommer Wunsch zu sagen, wir zeigen erst was, wenn was gedreht ist. Aber es ist, glaube ich, bei Star Trek von 2009 war das so, also Star Trek wohlgemerkt, da gar das Erste, was man gesehen hat, war ein Kostümtest im weitesten Sinne, Fotos vom Hauptcast in den Kostümen. Und ich glaube, wenn man so weit ist, dann kann man vielleicht auch was veröffentlichen. Aber wenn man einfach nur sagt, ja, wir haben da eine Drehbuchidee und wir haben vielleicht einen Regisseur und die sind anscheinend so, sobald wir einen Vertrag unterschrieben haben, so einen Erstvertrag, wo ja auch immer Fristen drinstehen, wenn bis dann und dann nichts passiert ist oder ein Gegenangebot kommt oder man sich auslösen lässt, dann findet es halt nicht statt. Ne? Es steht ja in Verträgen dann oft drin, weil jeder will irgendwie noch eine Option haben, da wieder rauszukommen. Wenn nur das da ist, dann sollte man auch noch keine Pressemitteilung rausgeben. Das ist einfach nicht schlau. Und man kann das ja der Gerüchteküche überlassen. Die werden ja sowieso, wenn die was hören, werden sie es eh veröffentlichen. Aber wenn man sich als produzierende Gesellschaft dahinsetzt, ständig sagt, wir machen das, das machen wir dann doch nicht. Und dafür machen wir das, nee, das machen wir dann auch nicht mehr. Man verliert komplett die Glaubwürdigkeit dadurch.
Das stimmt.
Haben Sie mitgeschrieben?
Ja, ich habe mitgeschrieben und werde das beherzigen. Mhm. Die produzierende Gesellschaft, auch ein schöner Podcast-Titel.
Ja. Der Johannes hat noch geschrieben.
Genau, er hat uns nur noch mal ein bisschen auch hier den Rücken gestärkt, was den Umgang mit den Twitter-Accounts angeht. Er hat seine nämlich gelöscht, weil wir das ja in der letzten Folge so ein bisschen zur Disposition gestellt haben. Disposition, auch geil. Wunderbar. Zur Diskussion gestellt haben. Es wird auch Zeit für mich ins Bett zu gehen, es ist 5:30 abends. Und er schreibt, er hat es nämlich jetzt so gemacht, dass er eben nicht wollte, dass die ganzen Posts trotzdem noch in irgendeinem Datenbestand für Elon Musk schlummern, dass er seinen Account gelöscht hat und dann einfach einen neuen Account mit seinem Nutzernamen erstellt hat, dass er nicht weg ist, aber der Account ist halt clean. Ne? Mhm. So auf gut Deutsch übersetzt. Ja, also ja, wir, wie gesagt, wir sind da noch nicht zu einer finalen Entscheidung gekommen, aber wir bespielen den aktuell nicht mehr, wenn ihr was von uns wollt. Sicherste Alternative im Moment, bis wir uns alle auf irgendwas geeinigt haben, wenn das überhaupt geht, Insta.
Ja, oder eben einfach eine E-Mail schreiben.
Yes. Jerry hat dann auch noch kommentiert.
Hier ist Jerrys Kurzkritik zum neuen ProSieben-Montag. Relativ lang, muss ich dazu sagen, aber gut. TV Total. Sind
ja auch drei Formate.
Das stimmt, für jedes Format ein Absatz. TV Total, aber mit Gast, ist ganz gut. Es war ganz unterhaltsam und der Talkcharakter der Sendung war wirklich schön. Bei der Folge mit Bushido hat man zwar gemerkt, dass die Dynamik mit Puffy nicht so ganz funktioniert, aber das wird wahrscheinlich von Gast zu Gast unterschiedlich sein. Ich freue mich auf weitere Folgen davon. Besseres Fazit kann man sich fast nicht wünschen, außer absolute Lobeshymne. Von daher.
Ja.
Nehmen wir. Kriegst du das hin? Oh Gott, was ein Titel. Ist okay. Kristall bekommt Aufgaben, die er lösen muss. Die Matzen sind in Ordnung.
2+2.
Und erinnern vom Stil her auch ans Duell um die Welt. Auch der Talk im Studio und die Aktionen dort waren okay. Man kann sich das schon anschauen. Ich finde, das würde reichen. Kann man das vielleicht, können Sie damit Werbung machen? noch etwas Positives, das Studio ist wirklich sehr hübsch geworden. Das also an das Bühnendesign dann direkt schon mal Gehaltserhöhung.
Ey, aber auch, liebe Programmzeitschriften, könnt ihr euch nicht mal hier an Jerry ein bisschen anpassen, dass man da auch statt drei Sterne oder so einen ausgebleichten Stern auch einfach mal schreibt, man kann sich das schon anschauen. Ja, wird mir als Qualitätsmerkmal viel mehr geben als herausragend oder ja. Okay.
Wahnsinn. Einfach so, aber auch ein bisschen mehr den Charakter drauf. Also es plätschert so dahin. Ist zum Beispiel auch was, wo man weiß, ah, okay, kann ich einschalten. Second Screen an, cool.
Also ganz schlimm wird es ja immer schon, da weiß man Bescheid. Ich glaube, es war immer früher die TV-Movie hatten wir immer oder mal eine Zeit lang, wenn der gähnende Stern dabei war. Ne? Also so grauer, gähnender Stern, da wusste ich immer schon, oh, das muss richtig scheiße sein. Das wolltet ihr aber auch jetzt als Tipp nochmal hervorheben, ja, dass es richtig kacke ist.
Das dritte Format, was Jerry beschreibt, ist das Duell um die Geld, ist für mich das Comeback des Jahres. Da haben wir die Plakatwand schon gebucht.
Das ist schon gut.
Ja. Es fühlt sich an, als sei das Format nie weg gewesen. Oliver Kalkofe merkt man an, wie viel Bock er hat. Und im Zusammenspiel mit Joko Klaas und den anderen Pokergästen ist es eine Sendung, der man die Länge nicht anmerkt. Das sind lauter Superlative hier. Ich freue mich schon auf die restlichen Folgen bei John und hoffe, dass es eine zweite Staffel dieser tollen Show bestellt wird. Liebe Grüße. Also ich finde, Jerry könnte man auch einfach... Ich sag's ungern, Jerry, weil du machst ja jetzt gratis, aber ProSieben könnte ich auch bezahlen für so Feedbackrunden.
Ich müsste vielleicht mal vorschlagen, in der Redaktionsrunde auch einfach Jerry mal zuzuschalten jede Woche, dass in der ProSieben-Join-Runde einfach mal Jerry zu allen Neustarts das kurz vorträgt.
Ich meine, hier war es ja jetzt durch die Bank, das Schlimmste war ja, ist in Ordnung, kann man gucken. Und da muss man ja als Fernsehmacher sagen, ey, wir haben alles richtig gemacht. Da muss man erst mal hinkommen. Genau, das ist alles in Ordnung so, weil das heißt ja dann immer noch tagesformmäßig kann es dann auch mal eine richtig gute Folge sein. Ja. Aber auch wenn Jerry negative Nachrichten verbringt, ist immer so, fand's nicht gut, hier sind drei Gründe, macht's besser. Also vielleicht, irgendjemand muss Jerry mal Geld dafür zahlen, für konstruktive Kritik, weil der macht das echt gut, in meinen Augen.
Blattkritik jeden Morgen.
Clippings und Jerry, so, das wäre das Format, das ich gucken will. Oscar der Anwalt hat noch geschrieben.
Echt? Bei mir nicht?
Alte Folge? Doch, das ist 478, das habe ich eben aber erst freigeschaltet. Wenn Sie wollen, lese ich es gerade vor.
Ja, gerne. Ich bin nämlich schon hier bei PayPal immer wieder.
Kämpfen Sie mit PayPal. Hallo, ich nehme an, diese Woche wird auch das Aus des Supernasen-Podcast-Thema sein, welche nach einem Shitstorm, von dem ich wie so oft nur gelesen und ihn nicht tatsächlich mitbekommen habe, aufgrund eines Witzes auf Kosten von Maite Kelly ihr Ende angekündigt haben. Oscar, man merkt, du bist Anwalt, das war ein verschachtelter Satz, den man beim Zuhören, glaube ich, nicht verstehen kann. Vermissen werde ich den Podcast nicht, schreibt Oscar, aber er hat ihn gehört damals. Er hat nämlich die erste Staffel sehr gerne gehört. Da war das Konzept noch, zwei alte Showhasen sprechen über früher.
War das nicht auch mal ein Podcast mit Böhmermann und Klaas? Zwei alte Hasen erzählen vom Führer?
Ja. Das stimmt. Das war interessant und unterhaltsam, schreibt Oscar weiter. In der zweiten Staffel, spätestens mit dem Aus von Wetten, dass, verwandelte es sich in einen zwei alte Männer schimpfen über das Heute Podcast, bei der sich Mike und Thomas auch permanent jeder Kritik an sich abgearbeitet haben und sich komplett dünnhäutig präsentierten. Das macht es mit der Zeit unhörbar, was ich schade fand, da ich beide, vor allem eigentlich Mike Krüger, bis vor kurzem gern mochte. Das ist genauso viel wert wie die Kritiken von Jerry tatsächlich. Also, weil Oscar im Gegensatz zu uns hat sich die Podcasts angehört, also erste und zweite Staffel, und merkt ja dann diesen Wechsel, weil wir haben auch gesagt, ey, Mike Krüger und Tommy Gottschalk, natürlich haben die coole Geschichten von früher zu erzählen und sind unterhaltsam. Aber genau vor diesem, was dann in Staffel 2 passiert ist, davor hat man ja dann Angst, dass genau das irgendwann kippt. Und schade, dass es genauso vorhersehbar gelaufen ist. Aber so ist es eben. Ich möchte aber gar nicht noch groß weiter drüber reden, aber hier oben ist noch ein Kommentar, den Sie auch nicht gesehen haben, nochmal zu Rakuten. Ich würde das jetzt auch unter anderem, glaube ich, nochmal vorlesen und dann können Sie mit PayPal kämpfen. Ist das okay?
Bis dahin bin ich schon wieder ausgeloggt.
Aber ja, dann loggen Sie sich halt nochmal neu.
Ja, also am Arsch.
Lennart hat geschrieben, Longtime Listener, First-Time Caller, Commenter, diese Einschätzung, also im Sinne von Rakuten, möchte ich mich anschließen, Ja, der Elch und ich erwarten dann unseren No-Price in der Post, wenn es stimmt. Ich habe Rakuten TV vor allem deshalb in Erinnerung, weil ich Neuerungen in deren Programmen in meinem früheren Job auf unserer Newsseite unterbringen musste. Aktuell kann man über deren Dienst etwa LA Confidential, Scream 4, Halloween 2 etc. kostenlos gucken. Wikipedia sagt mir, dass es den Anbieter seit 2010 gibt. Also ich meine, er schreibt die Wikipedia ab, ich lese es vor, so okay. Gegründet als Wukai TV, bis er dann irgendwann an den japanischen Technologiekonzern Rakuten überging. Rakuten gehört zum Beispiel auch der E-Book-Anbieter Kobo. Der Name ist japanisch und heißt wohl so viel wie Optimismus. Grüße aus Deutschlands größter Teetrinkerregion. Grüße zurück nach Ostfriesland oder Nordfriesland. Eins von beidem. Also müsste ein Friese sein dann.
Friesenjung.
Friesenjung.
Ja, vielen Dank für die aufklärenden Worte, ja. Dominik Hammers. Und,
wir sagen Danke.
Wir sagen Danke. Alexander, er hat gespendet. Dankeschön. Christian hat gespendet. Vielen Dank. Dann hat noch Martin gespendet. Das sind jetzt übrigens die von den letzten zwei Wochen, weil letzte Woche hatte ich ja nicht hier den Login parat. Martin hatte ich schon, dann die Frühstücksbringer oder der Frühstücksbringer. Lutz hat auch noch gespendet, genauso wie Michaela. Und ich glaube, das war's ja. Genau.
Ja, und seit der letzten Ausgabe in dem Fall hat sich nichts bei Patreon getan, aber auch da könnt ihr uns unterstützen, patreon.com/Mediencoup. Ich könnte jetzt nochmal Namen vorlesen, aber da müsste ich jetzt auch wieder was einloggen. Ihr wisst, wie ihr seid. Hier Dr. Knecke zum Beispiel ist bei Patreon. Ist
der bei Patreon
jetzt? Ja, der ist auch bei Patreon jetzt. Gut. Und deswegen vielen, vielen Dank, egal wo ihr uns unterstützt, sei das PayPal, sei das Patreon, sei das irgendwie anders. Alle Infos findet ihr über medienku.de/support und wir machen jetzt weiter mit Film. Wir sind im Filmbereich, wo noch weniger passiert ist als die letzten Wochen eh schon. Das ist so ein bisschen anstrengend, muss ich leider sagen. Aber ich glaube, das liegt auch am Jahresende. Man hat jetzt so diese typischen Jahresendzuckungen der medialen Unterhaltung. Mit ein paar Hochphasen und nach Halloween waren wir jetzt doch in einem kleinen Tief. Wir beginnen mit den sehr unaufgeregten Charts. Die Kinocharts vom 21. bis zum 24. November 2024. Auf Platz 5 haben wir immer noch den alten weißen Mann. Auf der 4 haben wir Nico Reise zu den Polarlichtern. Auf der 3 Red One Alarmstufe Weihnachten. Auf der 2 ein Neueinsteiger, letzte Woche auch kurz angekündigt, Konklave. Ich glaube, es ist ein Thriller, der im Vatikan spielt, und auf der 1 der Gladiator im zweiten Teil. Soweit so nicht so.
Man will immer spannend in die Ralf-Möller-Imitation rein bei dem Titel. Ne?
Wie klingt eine Ralf-Möller-Imitation?
Boah, ich kann Ralf Möller nicht.
Jeder ja, deswegen kann war Ralf ich auch Möller. So, wie soll ich denn da rein in die Imitation? Keine Ahnung, wie
der klingt. Ah, hier, Gladiator, geh mal pumpen.
Ah, ja. So. Klingt einfach so, als wäre man gerade bei Zahnarzt gewesen.
Naja. Ja, so ungefähr.
Ich habe Wackelbausch im Mund, hallo.
Ah, geil. Ah, super, Kalifornien, Hollywood, ja.
Nun gut.
Was weiß ich, fragen Sie Micky Beisenherz, wer kann den besser?
Kann, ja, gut, kann den können wir immer fragen dann.
ja, genau. Fragen Sie einfach.
Am 28. November, das ist Tag der Aufzeichnung, ist der 27. Also wenn dieser Podcast erscheint, läuft auch Vajana 2 an.
Wenn der Podcast erscheint, viel wichtiger ist mein Urlaub, meine Urlaubserholung schon wieder dahin.
Ja, dann können Sie ins Kino gehen, gucken Vajana 2 und dann, das ist wie in Urlaub fahren, denn das ist auch irgendwie in den Tropen oder was, auf dem Wasser, Schiffchen fahren. Spielt The Rock eigentlich, spricht der wieder den anderen Charakter wahrscheinlich schon. Ja, ist ein Disney-Film. Ja, eine Disney-Animation.
Ist auch die Stadt zugekleistert im Moment mit Plakaten.
Ich hatte es tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen, habe den Startplan geguckt. Also, ach, der zweite Teil von Vajana kommt. Das hatte ich überhaupt nicht am Schirm.
Naja. Kannte nicht mal den ersten. Der Titel war mir komplett unbekannt. Ich dachte, warum starten die direkt mit dem zweiten Teil? Naja.
Das ist einfach immer den Fehler bei den anderen suchen.
Das kann ja nichts sein. Kann ja nicht sein,
dass mir der erste Teil nicht mitgeteilt worden ist. Das ist so oder so nicht mein Fehler.
Ich habe das Fax nicht gelesen damals.
Ja, oh mein Gott.
Also nein, aber es gibt ja so, also auch wenn ich natürlich die Disney-Filme oder gerade die Animationsfilme jetzt nicht mehr gucke, kriegt man da trotzdem das ein oder andere mit, was gerade so heißer Scheiß bei den Kids ist, ne? So. Und den Namen habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gelesen. Also wäre das die Millionen-Euro-Frage bei Günni Jauch gewesen und das wäre eine Antwortmöglichkeit. Ich sage, den gibt's nicht. Das ist erfunden, nie gehört, Herr Jauch, loggen Sie ein, das Ding.
Ich bin da auch so ein bisschen verwirrt. Ich glaube, der Originaltitel ist nämlich Moana 2 und das macht mich gerade so ein bisschen, hä, was denn da passiert?
Und wie heißt er bei uns?
Vaiana.
Warum?
Ich bin mir da auch nicht so sicher. Heißt die Figur auch einfach im Deutschen dann anders? Oder? Weil die Hauptfigur heißt Moana im Original. Also da ich die auch noch immer auf Englisch gucke, normalerweise, bin ich da auch doppelt und dreifach verwirrt. Aber
wer spricht denn da synchron? Kennt man da?
Das ist eine gute Frage.
Weil das ist ja meistens dann immer so der Ankerpunkt, wo ne, irgendwie Bastian Pastewka dann in einer Talkshow sitzt, gerade zum Anlass des Kinostarts.
Das ist absolut richtig. Die deutschen Synchronstimmen hier haben was. Roger Reckless spielt mit. Sehr sympathischer Mann. Spricht eine Rolle. Lina Larissa Strahl, die Hauptrolle. Mhm. Und dann haben wir hier noch David Mayonga und Tim Johnson.
Okay.
Ja. Das sind die Namen an der Stelle. Aber Roger Reckless kenne ich tatsächlich flüchtig auch, weil wir mal wegen Nicola zusammengearbeitet haben bei einer Black Lives Matter-Folge. Das war sehr gut und der ist auch ein netter Kerl. Deswegen gönnen wir ihm natürlich auf jeden Fall diesen Job. Ganz, ganz toll.
Sowieso.
Damit sind wir aber auch schon beim Heimkino und auch da muss ich leider sagen, ist jetzt nicht so mega viel Neues dazugekommen. Das macht aber nichts. Wir haben zum Beispiel das ist das, was gerade am härtesten von Netflix beworben wird, habe ich das Gefühl. Our Little Secret. Und das ist einmal mehr ein trashiger Weihnachtsfilm mit der Rückkehr von Lindsay Lohan, die jetzt wieder zu sehen ist. Und ganz ehrlich, man kann da natürlich Sympathien hin oder her. Ich bin einfach froh, dass diese Frau, die wirklich durch junges Startum ein scheiß Leben hatte zum Teil, und ich will gar nicht wissen, was da alles an Dreck in ihrem Leben gelaufen ist, jetzt einfach wieder recht gesund und stabil wirkt und Jobs hat und in Interviews ist und man denkt so, ey, ist in einem guten Platz gerade. Also irgendwann auch einfach mal Mitgefühl für die Menschen entwickeln, über die dann jahrelang einfach Scheiße berichtet worden ist. Und dann ist es mir auch egal, dass dieses Genre des beschissenen Weihnachtsfilms eins ist, was mir überhaupt nichts gibt, weil es gibt ja diese Zielgruppe. Ich weiß, dass auch ein paar Leute, die uns hören unter Garantie sagen, ey, gib mir irgendeinen Weihnachtsfilm, wo eine Großstadtfrau in eine Kleinstadt kommt und sich in einen Typen verknallt. Sei das ein Schneemann, der gerade zum Leben erweckt worden ist oder irgendjemand, der irgendwelches Gemüse verkauft und ich bin im siebten Himmel. Habt Spaß damit, ich kann sie mir nicht angucken, aber ihr kriegt jedes Jahr im Moment Material und zwar nicht zu knapp. Auch bei Netflix aktuell was ganz anderes. Der Junge muss an die frische Luft, basierend auf dem Buch von Habe Kerkeling, um ein paar andere Leute auch noch abzuholen.
Sind wir schon wieder bei Kein Pardon.
Genau. Und im ZDF könnt ihr alte Folgen der Schwarzwaldklinik gucken. Ist das nicht geil? Toll? Also, was wollen wir mehr?
Ja, das frage ich mich auch. Also.
Und dann noch so ein Tipp für die Leute, die früher gesagt haben, ja, ich gehe nicht so oft ins Kino, aber wenn ein neuer Schwarzenegger kommt, dann gucke ich den schon.
Ich gehe nicht oft ins Kino, aber wenn ein neuer Schwarzenegger kommt, dann gucke ich das schon.
Ja, auf Wow könnt ihr End of Days streamen. Ist, glaube ich, um die 2000er rausgekommen, der Film. Den habe ich damals wirklich im Kino gesehen. Arnie gegen den Teufel. Ne? Viel Spaß. Also wirklich, das beschreibt den Film nahezu komplett 2 Stunden lang und man ist einfach so, ja, ist halt ein düsterer Actionfilm mit ein bisschen Teufelsscheiß. Macht schon Spaß, aber ist halt auch nichts Besonderes.
Ah, hier, Arnie, mein Freund da aus Hollywood.
Ah, 666. Also Arnold Schwarzenegger-Filme auch immer schön im O-Ton gucken, wenn man auch ein bisschen Spaß hat. Oder wenn man es ernst nehmen will, guckt man dann doch auf Deutsch.
Aber fällt mir gerade an, die Verbindung, das ist ja offensichtlich wirklich so, weil ich habe neulich, wurde mir auch irgendwann ein YouTube-Video vorgeschlagen, weil ich mal angeklickt hatte, als es um täglich frisch geröstet ging von Knossi. Ja. Und Knossi war wohl irgendwie eingeladen und der Titel war so absurd, dass ich natürlich drauf reingefallen bin und reingeklickt habe. Aber ich bin nicht reingefallen, weil es war wirklich so. Er war zu einem Pokerturnier bei Arnold Schwarzenegger in Hollywood eingeladen, also geil, privat in seinem Haus, wo er dann erzählt hat, okay, und da sind nur Schauspieler rumgelaufen und er war der Funny Guy aus Deutschland, der da irgendwie plötzlich stand. Und über wen das war sein Fazit, über wen läuft jeder Kontakt? Also der Sohn von Arnold Schwarzenegger hat dann irgendwie Knossi angerufen und gesagt, ey, du bist so der Entertainer und ich kenne dich auch von Insta und bla und hin und her, komm doch mal rüber. Und der Kontakt lief aber im Ursprung und den hat er dort natürlich auch getroffen. Über wen? Über welchen Kontakt läuft alles, wenn man Richtung Arnold Schwarzenegger geht?
Ralf Möller.
Ah, natürlich, Ralf Möller. Ja, mein guter, witzig. Ja,
Ralf Möller der Manager von Arnold.
Ist das Tor zu Arnold. Und dann haben die sich da auch getroffen bei diesem komischen Pokerturnier und durften natürlich keine Fotos gemacht werden, gar nichts. Das ist alles ganz,
geht
ganz
nicht. Da wird so viel Zigarre geraucht, da kann man gar keine Fotos machen.
Stimmt, allein deshalb, ja. Alles vernebelt. Sehr lustige Anekdote. Knossi erzählt das auch immer sehr euphorisch und mit voller Power. Kann man sich angucken. Ich fand es sehr, sehr amüsant, was er da erzählt hat.
Also sind auch, ich habe ja nichts an seinem Content, aber an der Person Knossi habe ich auch keine Probleme. Also es wirkt für mich immer wie ein sehr authentischer Typ, der sehr froh ist, dass er so viel Erfolg hat.
Absolut.
Und das finde ich erstmal sympathisch.
Ja.
Und lustigerweise, genauso sehe ich mittlerweile auch Arnold Schwarzenegger. Also da habe ich durchaus ein paar Filme gesehen und genossen. Aber immer, wenn ich irgendwie so denke, so, der ist auch nur happy, dass er noch da ist auf diesem guten Stand, den er hat. Und das ist, finde ich, nicht schlecht.
Ja, und haut ja auch immer ein paar gute Sachen dann im richtigen Moment raus, wo man denkt, na, das ist noch einer, der ist auf der richtigen Seite irgendwie geblieben. Ja,
eben, also der dann auch sowas sagt wie, ich bin zwar Republikaner, aber
ja.
Trump am Arsch, auf gar keinen Fall. Und deswegen.
Da denkt man sich einfach, wenn der Terminator es sagt, ne, dann irgendwie hoffen wir, dass noch alles gut wird. Mhm. Aber bei Knossi ist das eben genau das auch, weil der das auch immer so erzählt, genau auch mit seinem Hoverboard, was er da ersteigert hatte aus Zurück in die Zukunft. Und die Geschichte hat er wieder genauso erzählt, weil er das einfach sagt, ey, ihr müsst euch vorstellen, ich stehe da und da steht plötzlich Arnold Schwarzenegger, der Terminator steht vor mir und guckt mir ins Gesicht. Leute, das, weil man merkt einfach, für den ist das immer noch so, ja, ich bin schon irgendwo eine Größe und hab mir das erarbeitet und hab ein Standing. Ja. Aber es ist trotzdem immer noch, da prallt meine Kindheit plötzlich auf die Realität, in der ich gerade lebe. Und das kaufe ich ihm zu 100% ab einfach.
Absolut. Das ist auch einfach logisch. Also Arnold Schwarzenegger ist ja, selbst wenn man jetzt selber nicht der Mega-Schwarzenegger-Fan wäre, sitzt man da und ist so, naja, also das ist einfach ein Hollywood-Star aus einem goldenen Zeitalter schon fast.
Absolut.
So mit einer Reihe mit Stallone und Willis. Und das ist so eine der letzten Riegen. Also ich kann es ja zu 1% nachvollziehen, nur weil ich für 5 Sekunden Harrison Ford gesehen habe. Ich so, ja, das ist einfach absolut surreal. Und wenn der mit dem Poker gespielt hat, ne, dass man am Ende des Abends so zu Ralf Möller, dass wir hier mit Schwarzenegger sitzen, krass, ne?
Ja, aber klar, natürlich. Also vor allem, dass er ihn dann ja auch zumindest wahrgenommen hat und kennt, das ist dann einfach so, was? Wie kann es denn sein? Ja.
Wie kann es sein, dass ich bekannt genug bin, dass irgendjemand, der mit Schwarzenegger die gleiche Luft atmet, sagt, ja, guck mal, hier ist der Knossi, willst du mal ein Video gucken? Das ist auch schon wild.
Total. Also deshalb gönne ich ihm das auch über uns. Macht sehr viel Spaß, die Storys dazu zu hören.
Grüße an der Stelle und auch hier in diesen
Star Wars News der Woche.
Ist es heute so, dass wirklich nichts los ist? Ich weiß gar nicht. Irgendjemand steht gerade, glaube ich, auf der Leitung, auch was Gerüchte angeht. Vielleicht haben sie den Rat, den ich vorher gegeben habe, schon behelligt und gesagt, naja, vielleicht sollten wir bei Lucasfilm auch einfach mal sagen, wir veröffentlichen mal keine neuen Infos mehr, bis es auch was zu berichten gibt. Deswegen ist die große Info des Tages auch nicht eine Versteigerung irgendwo, sondern, und ich möchte es wirklich so sagen, ist die große Info, Star Wars Skeleton Crew, die neue Serie, kommt früher, und zwar einen Tag früher. Das ist die große Meldung, die durchs Internet geht. Statt dem 3. Dezember ist es der 2. Dezember. Ihr müsst euren Urlaub leider vorverlegen, wenn ihr für diese 2 Folgen oder eine Folge, weiß ich gerade nicht, direkt Urlaub haben wolltet. Es kommt schon am 2. Dezember. Freut euch einfach. Das war's. Das sind die ganzen Infos.
Cool.
Hey, dafür sind Sie schnell aus der Nummer raus. Und wir sind hier.
Quotentipp.
Ja, wir haben letzte Woche einen Tipp abgegeben zu einem Format, das heute von Jerry rezensiert wurde hier bei uns, nämlich TV Total, aber mit Gast. Da lief ja die erste Folge, mit Bushido war das am letzten Montag, 20:15 Uhr. Und was haben Sie denn getippt.
Oh, ja, stimmt. Ich
meine, War ja ein Tipp, ist ja immer so, neue Sendung. Es gibt zwar einen Vergleich mit TV Total am Mittwoch, aber anderer Wochentag heißt ja nicht immer, dass die gleichen Leute einschalten.
Ich habe gedacht, hey, neue Sendung, viel Glück, 17%, yay.
Ja klar, natürlich, 17%.
Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Was haben Sie denn getippt?
11,3 habe ich getippt.
Wesentlich realistischer. Es waren
10,1.
Tja, hat man sich, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft, aber es ist ja nicht schlimm. Also es ist immer noch voll okay.
Solide, ja, solide. Ihr wart richtig, richtig gut, nämlich es gibt gleich drei erste Plätze mit jeweils einer, also mit dem gleichen Tipp von 9,9% und damit jeweils 0,2% Differenz im Tipp.
Ja, und ihr habt alle 9 Punkte bekommen. Das ist zum einen Knatsch.
Dann Roberto Maat.
Und Tjard-SVW. Mega Name.
Glückwunsch. Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Ihr könnt die Punkte wie immer gegen Luft und liebe Grüße einlösen und auf dem Schulhof angeben, dass ihr den Quotentipp gewonnen habt, in dem Fall alle drei. Und da bleibt uns dann noch die Frage, was tippen wir in dieser Woche, Herr Körber?
Ich dachte mir, weil wir ihn heute schon erwähnt haben, tippen wir einfach jetzt mal so, Terminator. Ohne dass es genau, Terminator läuft bei Sky Movie HD 5 am Samstag um 23.12. Nee, wir tippen Joko und Klaas gegen ProSieben. Mhm. Gar kein Staffelauftakt, einfach mittendrin in der Staffel.
Aber es ist eine neue aktuelle Staffel.
Ist eine aktuelle Staffel, eine neue Folge am 3. Dezember, jetzt am Dienstag, 20.15 Uhr. Natürlich souverän moderiert von Steven Gätchen, deshalb habe ich es reingenommen.
Premium, Premium. Da kann man auch wieder sehr gut recherchieren, ja, jetzt natürlich, und einfach die von der Vorwoche nehmen, plus minus machen. Aber richtig, da kann auch immer irgendwas passieren. Vielleicht ist der Fernseher kaputt, vielleicht ist man wieder auf die Rakuten-Taste ausgerutscht.
Ja, man weiß es ja nicht. Irgendeine Sondersendung um 20.15 Uhr plötzlich auf Brennpunkt, kann alles immer sein. Wichtig ist immer nur zu gucken, ob Fußball dagegen läuft. Aber ich glaube fast nicht, weil das war letzten Dienstag der Fall.
Das dürft ihr uns allerdings auch nicht, ne? Also wir sind da sehr schlecht, was Fußball angeht.
Ach, wurscht. Ach, wurscht. Wenn ihr mittippen wollt, titelschmutzanzeiger.de ist eure Adresse. Loggt's ein, legt euch einen Account an und habt Spaß.
Habt Spaß, Leute.
Na. Richtig, 500 Euro.
Sehr, sehr gut. Es war mir ein Fest heute.
Ja, ebenso. Ebenso. Trotz mauem Kinobereich haben wir ja fast wieder 90 Minuten erreicht.
Das ist ja, wenn ich das vorher schon weiß, so, ja, und mal die Kommentare wieder langsam mal lesen. Ne? Das geht schon alles und ich glaube, keiner ist uns böse, wenn wir an entsprechenden, nein, Stellen ein bisschen strecken. Ich meine, es ist ja auch, ist euch vielleicht mal aufgefallen, auch bei Nachrichtensendungen so, heute natürlich, seit 10 Jahren passiert ja immer was, aber früher, als es noch ein echtes Sommerloch gab, da gab es Nachrichtensendungen, die waren genauso lang wie die anderen, aber war so, warum ist dieser Beitrag so lang? So machen wir es jetzt halt auch.
Ja, das waren die Azubis vom Regionalfernsehen, die einfach die Sachen länger stehen lassen.
Lass die Wiese mal noch ein bisschen länger stehen.
21, 22.
Jetzt kommen wir ins Bild. Sehr gut.
Also, habt eine gute Woche.
Ja.
Genießt, wenn ihr das mögt, die ersten Weihnachtsmärkte jetzt so langsam.
Mhm.
Und kommt vielleicht schon mal so ein bisschen, freundet euch mit dem Gedanken an, das Jahr ist bald vorbei. Es gibt bestimmt noch viel Stress im Dezember, aber vielleicht schon mal langsam runterfahren, wo es geht. Ne? Mhm. Schon mal ein bisschen in die Vorweihnachtszeit,
ja,
kommen.
Ja, ist ja immer ganz gut. Wenn ihr jetzt gerade zum Beispiel an einem Computer sitzt, der die Streckenplanung für die Bahn macht, einfach mal runterfahren. Nein, bitte nicht. Bitte nicht irgendwelche Computer runterfahren, die sensible Aufgaben erfüllen gerade. Aber ihr selbst, ein bisschen durchatmen, ein bisschen Achtsamkeit und sagen, ach, drauf geschissen, ich mache jetzt Urlaub.
Ja, also nur, wo es möglich ist. Ansonsten natürlich gilt immer High-Performer sein, immer durchpowern und zeigen, dass man was auf dem Kasten hat. Das ist
ja
wichtig.
Ja, und wenn ihr in die Alpha-Männchen-Gruppe Krypto-Bullshit wollt von Herrn Körber, könnt ihr euch bei ihm ja melden. Bis dann, tschüss.
Tschüss.